Game of Tubes, der spoilerfreiste Game of Thrones Talk im Internet. Heute Season 8, Folge 3. Und an dieser Stelle schon mal Entschuldigung für die schlechte Tonqualität. Das Mikro war schuld, beziehungsweise das Nicht-Vorhandensein eines besseren Mikros. Nächste Woche wird's besser, versprochen. Willkommen zu einer neuen Folge Game of Thrones Recap. Heute mit der längsten Folge aller Staffeln, 80 Minuten, Season 8, Episode 3. Die lange Nacht heißt die, glaube ich, oder?
Habe ich gar nicht aufgepasst, tatsächlich, wie die Folge hieß.
Hat er nicht aufgepasst? Wir haben auch nicht aufgepasst, nämlich wir haben uns so schön verabredet, dass wir heute gemeinsam gucken in meinem kleinen Kino hier. Wir haben allerdings nicht daran gedacht, dass wir zur Aufnahme ein brauchbares Mikrofon verwenden könnten, in das wir beide reinsprechen. Ich habe ja normal hier immer dieses sehr, sehr gute Mikrofon. Ich halte es mal in die Kamera für die, die uns nur hören können. Ich halte es gerade in die Kamera. Deswegen Verzeihung, dass heute die Tonqualität etwas schlechter ist. Da muss das Webcam-Mikro herhalten. Aber schlechte Qualität ist auch ein gutes Stichwort, was Game of Thrones angeht. Vor allem, wenn man sich die Sky-Ticket-Variante anschaut, denn die ist eine einzige Scheiße immer noch.
Ich dachte, du gehst schon aufs Inhaltliche.
Nein, die Folge war toll. Aber liebe Leute von Sky-Ticket, was ihr anbietet, gerade bei so dunklen Serien oder dunklen Episoden, was Codierung angeht, ist eine einzige Frechheit. Leute, wenn ihr ein Sky-Ticket-Abo habt, kündigt es sofort, nachdem Game of Thrones durch ist. Es ist Wahnsinn. Naja.
Es gibt auch noch eine andere gute Serie, die ich jetzt gucken möchte.
Nämlich
Little Lies, das sieht ganz cool aus, soll gut sein. So eine Miniserie, die will ich noch gucken.
Auf Sky. Kann
ich kündigen. Also für mich jetzt.
Ich will auch noch gucken. Ich will auch noch The Path und das Boot gucken.
Da siehst du, haben doch noch was zu schauen.
Nämlich The Path, der Pass.
Ach das?
Und das Boot, der Boot und das Pass. Die beide hoffentlich besser kodiert sind als Game of Thrones, aber wer kann bei so einer in die Serie wie Game of Thrones auch damit rechnen, dass die viele gucken wollen in hoher Qualität.
Das hat ja schon ein Zuschauer unter die erste Folge geschrieben. Da habe ich damals mit angefangen nachzufragen, weil ich das nach der langen Pause völlig vergessen hatte und habe es auf dem PC geguckt und war dann ganz enttäuscht, dass es halt keinen Surround-Sound gibt, sondern nur Stereo. So, hä?
Ja.
Was soll das denn auf dem offiziellen Stream? Und die Bildqualität sei wohl nur 27p. Das ist mir zu Hause jetzt nicht so negativ aufgefallen. Kann auch daran liegen, dass ich eh nicht mit meinen minus 12 Dioptrien, ob 360 oder 1080, das sehe ich nicht.
Ja.
Aber hören tue ich und das hat mich halt geärgert. Das war das eine. Aber sonst ist mir es nicht so negativ aufgefallen. Aber jetzt, wir haben eben, wie gesagt, schon die Folge bei dir zusammengeguckt, dachten, bei so einem Highlight jetzt, so ein Finale von der ganzen Serie über 8 Jahre oder 8 Staffeln hinweg, lohnt sich das mal. Die spielt halt komplett im Dunkeln. Das ist halt die eine Nacht und das sieht halt wirklich aus wie so ein DivX-Rip von 2006.
Ja.
Weil die ganzen, diese Abstufungen in den Dunkeltönen, das sah schon manchmal etwas schwierig aus.
Ich darf dazu sagen, ich habe einen sehr guten Fernseher hier, einen 4K OLED HDR-Fernseher. Besseres Bild kriegst du eigentlich nicht. Und wenn du da aber eine Bitrate von 3K-Bit oder so reinjagst, wenn überhaupt, oder 3-Bit, da nützt es dir auch nichts, dass der Fernseher einen Schwarzwert hat mit feinen Abstufungen. Nein, du kriegst einfach ein Gegrissel. Da muss man David Lynch widersprechen, der damals empfohlen hat, schau dir einen Film oder sowas nicht auf deinem Telefon an, das verarscht dich, das ist scheiße. In dem Fall hätte ich es mir, glaube ich, lieber auf dem Telefon angeschaut. Naja, Bildqualität war ähnlich, aber egal, geht ja auch um den Inhalt hauptsächlich und das war ein ganz schön heißer Ritt. Habe ich das nicht bei den letzten beiden Folgen auch gesagt?
Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Ja, ich bin... Möchtest du anfangen?
Nee.
Wollen wir erstmal so vorneweg?
Du hast mit Ich bin angefangen, also sag mir erst, was du bist. Ich schenke mir dabei ein Wässerchen ein.
Bin enttäuscht.
Du bist enttäuscht?
Ja. Also nach den 2 letzten Folgen, die ich richtig gut fand beide, die 2. noch besser als die 1., war das jetzt ganz schön unterwältigend. Aus vielerlei Gründen. Ich fand die Folge nicht besonders gut.
Ich gebe dir recht, ich bin nicht mal enttäuscht. Ich bin... Nur, ich habe keine Gefühle.
Ich bin nicht mal böse, ich bin nur enttäuscht.
Nee, nicht mal ignorieren. Also, ich wurde jetzt sehr gut unterhalten, wie gestern bei Avengers übrigens auch schon.
Das ist ein interessanter Vergleich. Das ist wirklich ein interessanter
Und es Vergleich. Ist auf die gleiche Art ein Schulterzucken übrig geblieben. Und bei Avengers war es mir irgendwo wurscht, aber bei 7 Staffeln Game of Thrones, wo alles auf diese finale Schlacht hinausläuft, also ich hätte mir wenigstens... eine wirkliche Überraschung erhofft
Also was mich
von der
überrascht
heutigen
hat, ist,
Folge.
dass die jetzt 79 Minuten lang ging, die Folge, oder 78. Und dass es durchgehend eigentlich die Schlacht war. Das habe ich echt nicht gedacht, dass das
Das habe
macht.
ich gewusst.
Dafür fand ich es jetzt tatsächlich, ist es jetzt nicht so, dass mich groß gelangweilt hätte, dass ich irgendwie dachte, so, boah, wie lange dauert das noch? Das ging. Das hätte ich jetzt schon gedacht, wenn mir vorher jemand erzählt hätte, das sind jetzt 78 Minuten, ist halt nur die Schlacht. Dann hätte ich gedacht, boah, das wird aber ganz schön lang. Das ging tatsächlich. Fangen wir einfach direkt mit dem Kern an. Wir haben jetzt noch den Player vor uns, wo wir gleich noch ein bisschen durchseppen werden, damit wir schauen, dass wir nichts übersehen. Irgendwie, weil es gab schon, weil es eben 78 Minuten sind, eine Menge Szenen, die auch durchaus mal besprechenswert sind. Ich habe ein großes Problem mit der ganzen Folge, dass es halt einfach, was in der sechsten und siebten Staffel häufig war, dass es so viel Dummheit war, dass mich das schon ablenkt vom Inhalt, dass ich das nicht mehr genießen kann, weil so viel Dummheit drin steckt. Und was meine ich in dieser Folge damit ist, dass dieser ganze Plan eigentlich von vornherein für die Katz war, dass man es auch durchgängig sieht in der ganzen Folge, dass alles, was sich vorbildlich haben, totaler Scheiß ist und nach hinten losgeht. Weil das in den letzten Folgen haben wir da eigentlich gar nicht drüber gesprochen, über diesen Battleplan, den Plan, die sich eben für die Schlacht überlegt hatten, weil es so viele andere Sachen auch zu besprechen gab. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist der Plan totale Scheiße. Sie haben eine Burg, eine gut befestigte Burg, und sie haben eine Armee, die anrückt. So, und sie haben jetzt natürlich zwei Optionen, hast du. Du verschanzt dich in der Burg und nutzt das, was eine Burg eben ausmacht, dass du halt den Höhenvorteil hast, dass du halt eine Mauer hast, ja, dass du all diese defensiven Möglichkeiten hast. Und es gibt eigentlich nur einen Grund, außerhalb der Burg zu kämpfen, wenn du eine Belagerung vermeiden möchtest, aus irgendwelchen Gründen. Oder wenn du halt die Vermutung hast, dass die, was auch manchmal vorher besprochen wurde oder vermutet wurde, dass die Armee vielleicht dich dann doch gar nicht angreift, sondern vielleicht einfach vorbeigeht. So. Das sind die einzigen Gründe. Oder dass du vermutest, dass es ein Nachteil sogar sein kann, in der Burg zu sein, was jetzt solche Harrenhal damals war, wo er erzählt wurde, dass Harrenhal die stärkste Burg in ganz Westeros ist, aber die halt einfach eingeschmolzen wurde von den Drachen, als die Targaryens vorbeigekommen sind und einfach alles weggeblasen haben. So, die drei Gründe gibt es. Und für alle drei Gründe, aber alle drei Gründe treffen sozusagen nicht zu. Und deswegen war es eigentlich eine total beschissene Idee, vor der Burg sich aufzustellen, was ja auch ungefähr gefühlt nach 5 Minuten in der Folge passiert, dass sie sich in die Burg zurückziehen müssen, weil halt das alles nicht klappt.
Sie
Und was
haben
da alles nicht klappt, können wir ja gleich mal im Detail schauen. Aber das ist halt das, was vom Grundsatz mich so geärgert hat.
halt wahnsinnig
Und
schlechte
dann,
Taktiker. Das, da
ja.
gehen wir gleich mal durch. Also vielleicht eins vorweg, ich bin echt kein Feldherr.
Ich
Und
schon.
ich bewundere das Feldherrn. Dasein irgendwie. Ich habe mich jetzt da nie groß mit beschäftigt, aber ich würde zum Beispiel jetzt auch nie ein Total War Spiel spielen, weil ich weiß, dass ich in sowas nicht gut bin. Aber ich weiß ein paar Sachen, nämlich zum Beispiel, wenn ich den Gegner mit Feuer, nur mit Feuer oder mit einer gewissen Waffengattung töten kann, dann hebe ich mir vielleicht meine Reiterei erstmal auf und probiere es erstmal damit. So. Oder ja, wir gehen es einfach mal einzeln durch, denn am Anfang gibt es tatsächlich eine kleine Überraschung zumindest. Melisandre kehrt zurück.
Das war cool in der Tat. Habe
Die
ich gar nicht mit gerechnet.
kommt auf einmal, also dass die nochmal in der Serie auftaucht, habe ich mir schon gedacht, die kommt auf einmal angeritten. Also man sieht am Anfang große Vorbereitungen und alle sind total gespannt, was ist denn jetzt los? Und hier sind wir übrigens, Ghost steht wie in der letzten Folge auch schon einfach nur blöd da. Den hatten wir auch die ganze Folge übrigens nicht gesehen.
Danach nicht mehr nach dem Start. Am Anfang steht er
Nee, am
so in
Anfang
der
steht
Nähe
er da und da denkt
von
man sich so, ach,
Sora.
Ghost, weil der war jetzt auch ein paar Staffeln vermisst und in der letzten Folge stand er auf einmal da, wie so ein Depp. Und jetzt steht er halt wieder da und guckt, naja, okay. Und dann machen sie sich alle bereit und da kommt auf einmal Melisandre, taucht auf und hat auch ein kleines Geschenk dabei.
Das stimmt.
Nämlich ganz vorne in vorderster Reihe steht die komplette Kavallerie des Dothraki her, das eigentlich schnell ist, mit dem man normalerweise vielleicht von der Flanke oder so. Also früher, ich weiß es ja nicht, aber war es nicht früher so, du hattest halt die Infanterie oder die Pikeniere oder was auch immer. Die Kavallerie kam immer eher von der Seite und
Also
musste dann wieder von
Kavallerie,
so
ja.
Lanzenmenschen gestoppt werden.
Kavallerie ist tatsächlich. Je nachdem, ob man gegen eine Phalanx kämpft oder wie die Infanterie halt aussieht, das ist schon richtig. Aber in diesem Fall, gerade wenn du so eine schon eher phalanxähnliche Armeeteil hast, wie die Ansalid, die ja mit Schild und langen Speeren kämpfen, die sind ja prädestiniert dafür, vorne zu stehen mit einer geschlossenen Reihe und die Speere auch so auf einer langen, auf der Entfernung die Gegner ein bisschen fest oder von sich fernzuhalten und dann eben da als Geschosseinheit zu stehen und dass dann eher die Dothraki als Kavallerie, als mobile Einheit eben tatsächlich in die Flanke fallen oder in den Rücken oder da, wo halt gerade Hilfe nötig ist, aber nicht, die würde ich jetzt nicht vor die Anzalit stellen normalerweise, hast du schon recht. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, dass viele Kampftaktiken, die auch so ein bisschen die, sag ich mal, Moral der Gegner mit im Auge haben, das schon so wichtig ist, wie wenn jetzt auf was aufeinander zureitet oder wie sieht das aus, wenn jetzt wenn Pferde auf so eine Shieldwall zureiten oder ähnliches, dass das alles nicht zutrifft, wenn du gegen Tote kämpfst, die vielleicht ganz anders funktionieren. Das kann schon aber sein. Trotzdem die Dothraki.
Es ist ja komisch. Schon erstmal, das wird am Anfang auch deutlich gezeigt, das ist schon erstmal die meiste Zeit dunkel und die Leute in Winterfell oder die Armeen, die wissen gar nicht, wie viele sind es denn jetzt, wie sehen die aus und wie sind die aufgebaut. Man stellt sich vor, die hätten Einheiten, fliegende Einheiten gehabt, die sich das alles mal angucken. Haben sie nicht gemacht. Und auch Bran hat irgendwie seine Fähigkeit mit dem Rabenschwarm, sich das alles mal anzugucken, entweder nicht genutzt oder zu spät genutzt. Oder es war auf jeden Fall alles wurscht. Trotzdem kriegen die Dothraki am Anfang einen Bonus, einen Perk von Melisandre, denn die kommt und benutzt den Zauber des Lord of Light, um diese Klingenwaffen von den Dothraki anzuzünden. Was schon mal ganz geil ist.
Sag cool aus.
Denkst du dir so, aha, guck an, jetzt kriegen sie den entscheidenden Vorteil, gegen die Toten zu kämpfen.
Ich war kurz, also nur so ganz kurz, dachte ich mir so, wie die Dothraki das wohl finden, weil die eigentlich ziemlich abergläubisch sind. Und es gab ja auch ein paar Szenen, wo Daenerys aus dem Feuer wieder gekommen ist, oder überhaupt, wo sie mit Feuer gespielt haben, um halt diesen Aberglauben der Dothraki auszunutzen, um halt solche in diesem Fall Daenerys zu helfen. Das hat jetzt gar keine Rolle gespielt, war aber okay. Aber kurz dachte ich so, die finden das vielleicht auch nicht so gut, wenn so eine Zauberin, was sie ja wirklich verabscheuen, Dothraki, da kommt und ihre Waffen anzündet. Aber ich denke mal, das nehmen sie in Kauf in so einer Situation.
Vor allem, es kommt ja auch gar keiner groß zu Wort, weil die Dothraki, die sind jetzt halt einfach die treue Reiterhorde und da werden auch keine Fragen mehr gestellt. Und dann stellt sich aber raus, die Dothraki sind, ich verstehe es, warum sie es dramaturgisch gemacht haben. Die Dothraki sind letztlich der Redshirt-Guy von Star Trek. Die werden dann vorgeschickt ins Dunkel. Okay, da sind dann wohl die Toten. Und dann siehst du, ich weiß nicht, ob du in Thailand schon mal im Urlaub warst, du siehst am Horizont immer so, bestimmt schon, du siehst immer so diese Lichter von den Tintenfischfangbooten. sieht man so am Horizont. Und da siehst du halt sozusagen die brennenden Schwerter von den Dothraki am Horizont und die erlöschen halt eins nach dem anderen und dann ist wieder still.
Die Dothraki sind eigentlich die zahlenmäßig größte Armee.
Ja.
Vor den wahrscheinlich Unsullied und dann, was man überhaupt nicht so richtig sieht, aber es müsste eigentlich sein, die Streitmacht aus der Vale. Und dann halt so die ganzen restlichen.
Die gar nicht mehr dabei ist.
Ich weiß gar nicht, wo die eigentlich
sind. Bei Battle of the Bastards kamen die als Deus Ex Machina am Ende noch mit rein, aber.
Auf jeden Fall sind die Dothraki die zahlenmäßig größte Armee vor den Unsullied. Und dann halt die ein Teil sind die ganzen Ritter aus Westeros, die auch da sind. Ja, aber wie gesagt, eigentlich, also das schon, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Man schickt die Dothraki ins Dunkle. Ich weiß nicht, manchmal gibt es natürlich eine Diskrepanz zwischen dem, was der Zuschauer weiß und was Charaktere sehen oder wissen in einem Film oder einer Serie. Manchmal weiß der Zuschauer mehr, manchmal wissen die Charaktere mehr. Aber in diesem Fall, glaube ich, haben eigentlich beide den gleichen Wissensstand. Die gucken alle so ins Dunkel auch. Und ich habe auch echt so die Augen zusammengekniffen und dachte, das ist am Stream. Sieht man da was? Man sieht eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo die Dothraki losreiten, sieht man nichts.
Doch, man sieht das gegrisselt von der schrecklichen Codierung von Sky Ticket.
Habt ihr das auch gesehen, haben die Dothraki und dachten?
Wahrscheinlich.
Auf jeden Fall reiten die da rein. Diese
schreckliche Codierung verdichten.
Die reiten da rein und irgendwie ist es eine coole Szene, weil die dann hat dann beobachtet werden von den Unsullied, die halt eine Reihe dahinter stehen sozusagen und wir erst mal so ein bisschen gucken und denken sich bestimmt so, ja, das wird schon was werden und dann siehst du halt, wie sang- und klanglos praktisch die Dothraki untergehen. Man hört so ein bisschen so leichte Kampfgeräusche, aber nicht so richtig. Eigentlich ist es dunkel und leise und dann gehen halt sozusagen alle Waffen aus, alle Lichter aus und damit ist halt klar, die sind jetzt alle gerade tot.
Ja.
Und das ist halt schon krass, weil das eigentlich die größte Armee ist.
Es zeigt halt, dass die Totenarmee wirklich mächtig ist, wenn die eine komplette Dothraki-Reiterstreit macht, mit Flammenschwertern wohlgemerkt, zerstören können. So. Was jetzt aber auch nichts Neues ist, die Toten sind sehr viele und sehr mächtig.
Und wir haben schon Hardhome gehabt halt, zum Beispiel, wo das halt alles komplett klar war.
Also ja, und die Taktik war einfach saudumm.
Und das ist, was mich ärgert. Ich würde mich jetzt echt wiederholen in dieser Besprechung. Wenn die halt einen guten Plan haben, und verzweifelt kämpfen und dann einfach durch diese zahlenmäßige Überlegenheit des Feindes. Und vor allem, da es eben auch keine Menschen sind, die auch mal auch im Kampf irgendwie Gefühle zeigen, Angst, Moral, was auch immer, oder andere Schwäche oder Fehlentscheidungen treffen. Das ist ja einfach nur so eine Zombie-Wand. Und wenn sie aufgrund dessen, dass die so reagieren, dass auch so gegen so einen Feind vielleicht, auch wenn du weißt, dass die gibt, gar nicht kämpfen kannst oder auch deine normalen Taktiken nicht funktionieren, dass das alles schwierig macht und dazu führt, dass sie den Kampf verlieren, das ist alles irgendwie okay. Aber ich finde halt, wenn sie einfach selber schon einfach Scheiße machen, wenn sie halt einfach sagen, ja, wir schicken sie Dothraki an, dann ärgere ich mich in diesem Augenblick so sehr, also das klingt ein bisschen krass, das ist ja nicht jetzt auf dem Stuhl und da hau mir auf die Knie, aber dann ist es dieses Suspension of Disbelief, was man ja bei einem Film mitbringen muss. Suspension of Disbelief ist ein Begriff bei fiktiven Werken, dass man seinen Disbelief, eben sein Unglauben sozusagen aussetzen muss, dass man halt einfach jetzt ein Werk, eine Fiktion erstmal annimmt und bestimmte Prämissen, weil man sonst alles hinterfragt. Es gibt ja gar keine Drachen und Zombies gibt es ja auch nicht. Und so, das muss man
einfach. Wie bei Harry Potter, dass du einfach mal das.
Genau, es gibt halt Zauberer.
Völlig normal ist, dass es Zauberei gibt.
Genau, du gibst, nimmst es einfach hin und das nehmen wir jetzt ja auch alles hin. Wenn wir Game of Thrones gucken, es gibt halt die White Walkers und Drachen und so weiter. Aber das reißt mich so raus, wenn die sich so dumm verhalten, dann. Ja, dann bin ich rausgerissen. Das ist wirklich, dann ist die Immersion kaputt in diesem Augenblick für mich. Dann sitze ich da und denke, was soll das denn? Und ja, das ist halt hier passiert wirklich. Und du hast eben Endgame angesprochen zum Beispiel. Da gibt es auch eine krasse, wir werden jetzt nicht spoilern, aber gibt es eine krasse Battle, eine Kampfszene. Die bestimmt auch 20 Minuten lang geht, oder ewig lang für den Film. Richtig, richtig lang. Und das ist halt gar nicht so. Da sind im Prinzip auch zwei Armeen, die aufeinander zustürmen und da ist auch totales Chaos. Aber da hat Endgame ein bisschen den Vorteil, dass das halt ein anderes Setting ist, wo man sich auch mal Quatsch erlauben kann. Solche passiert da auch immer wieder mitten im Kampf, dass zwei Leute sich irgendwie doofe Sprüche zuwerfen. Bei Avengers passt das halt total, weil Game of Thrones wird das auch doof wirken. Das, zum Glück machen sie sowas nicht.
Bei Herr der Ringe in Helm's Klamm hat es ja auch geklappt.
Da klappt es auch, genau.
Das war auch so eine unbesiegbare Streitmacht, aber
das sind zwei gute Beispiele.
Es ging dann eben doch irgendwie und das hatte auch jeder da vor Ort sozusagen, da war sogar ein bisschen Platz für Humor in dem Fall mit Gimli und ne, trotz aller Verluste, aber es ist halt so ein gewisser Wechsel zwischen, was Avengers übrigens auch nicht hatte, so wirklich dieser Fokus auf Einzelscharmützel.
Da gab es schon ein bisschen.
Ein bisschen jetzt bei Game of Thrones, aber auch nicht so, dass es wirklich.
Bei Game of Thrones war es. Bei Endgame.
Bei Endgame, ja, aber, Endgame bei, genau. Aber auch wenig. Und bei Game of Thrones irgendwie so gar nicht. Aber da möchte ich gleich noch mehr zu sagen. Aber tatsächlich, man denkt sich halt so, wer hat denn bei euch den Plan gemacht? Sowas. Wahrscheinlich haben sie echt 5 Minuten vorher so, ja, Brand, du dahin und dann, wen haben wir alles? Wir haben die. Wie einer, der das erste Mal Total War spielt oder so. Ich stelle jetzt einfach mal alle vorne hin. Und dann kommen die schon. So, also, dann schaffe ich das schon.
So, ja, wir können gleich mal gucken, was nämlich klappt und wo man denken könnte, was besser gegangen wäre. Also im Prinzip fängt die Folge mit an, sie zünden die Waffen an und verheizen erstmal alle Dothraki. Ja, vielen Dank.
Was aber halt, wie gesagt, dramaturgisch ist es ja sinnvoll. So, es zeigt halt, Mann, die Toten sind aber echt böse. So.
Ja, aber
also ein Drittel oder keine Ahnung, oder die größte Streitmacht von den Guten ist erstmal weg. Und dann kommen die Toten angelaufen.
Aber die Toten wären viel bedrohlicher und böser, sozusagen, wenn die Verteidiger einen guten Plan haben und trotz ihrer richtigen Ideen und trotz des guten Plans werden sie überwältigt.
Ja.
Und nicht, weil sie eh scheiße sind, weißt du? Das ist
zumal, halt zumal die Totenarmee, abgesehen von einem Ding später dann, ich bin nur am Teasern, ja auch nicht wirkt, als hätten sie den großen, cleveren Plan. Es gab übrigens die Theorie, dass die Toten nicht Winterfell angreifen, sondern King's Landing. Ja. Dass sie Winterfell einfach umgehen und keiner bekommt so richtig mit. Und dann attackieren sie, oder keine Ahnung, sie hätten auch sich die Riverlands oder so, oder wenn sie King's Landing attackiert hätten und die komplette Streitmacht von Cersei zerstört hätten, das wäre super gewesen. Irgendwie, wahrscheinlich hätte es keinen Sinn ergeben, aber irgendwie wäre es zumindest mal, siehst du mal, der Night King, der ist auch kein Depp und attackiert halt nicht die am besten befestigte Burg, wo alle Armeen gerade stehen, die gegen ihn sind. Aber okay. Ja. Und dann, wie gesagt, die Dothraki sind weg und die Toten stürmen auf die Anzalit und die Helden zu. Weil die Helden natürlich auch alle in erster Reihe stehen, mal abgesehen von den zerbrechlichen Helden oder die gefährlichen, Gefährdeten, weil die sind alle in der Krypta. Aber also Ser Jorah und Jamie und Brienne
und Podrick
und Sam und alle stehen sie vorne und, ja, den, und John und Daenerys nicht.
Die
hocken auf den Drachen und gucken einfach mal. Gucken sich das an.
Am Anfang, ja. Die sieht man sich von oben ganz schön, wie die Dothraki so in diese so als Welle wegreiten und dann halt langsam ausgelöscht werden. Das sieht man da auch nochmal ganz gut. Das stimmt. Also die Unsullied stehen da alle und Grey Worm als Kommandant der Unsullied, die beobachten halt, wie die Dothraki ausgelöscht werden. Also nicht direkt, sondern eben nur ausgelöscht, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Waffen halt ausgehen. Und denken sich schon so, fuck. Aber weil das harte Jungs sind, halten sie ihre Reihe und stehen dann da erstmal. Und dann sieht man wenigstens mal die ersten Untoten kommen, die Whites, die dann halt auf die Dothraki zustimmen. Und das hat in dieser Szene und auch in alten nachfolgenden Szenen, die haben sich halt sehr gut auch von World War Z da inspirieren lassen, weil das hat quasi wirklich diesen Wellencharakter. Ne? Auch nachher, wenn sie auf die Burg zustürmen, ist das genauso, die funktioniert wirklich einfach so als Naturgewalt. Ja. Überrennen dann einfach alles.
Auch was auch immer cool aussieht. Also rein optisch ja. Ist was in der Sky Ticket Version rüberkam, war gerade der erste Teil wahnsinnig unübersichtlich. Ich glaube auch, das ist in der 4K oder Blu-ray Version nicht so viel
besser.
Es ist aber auch nicht so wichtig, weil du hast halt schon das Gefühl, dass das auch im Kampf unglaublich unübersichtlich ist für die, die daran teilhaben. Also okay. Ja. John und Danny, die gucken dazu. Und greifen auch erstmal gar nicht ein, weil die sich eigentlich eher erstmal auf die Suche nach einem Nachtkönig machen wollen.
Ich glaube, das war jetzt zumindest die Idee, dass einerseits die beiden Armeen, die Fußsoldaten sozusagen gegeneinander kämpfen und Bran ja den Nightkönig anlockt. Den Nachtkönig. Anlockt. Der Bran wird beschützt halt von Theon und so einer ausgewählten Bande von, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Leuten, die da beim Weirwood mitstehen. Und ich glaube, die beiden Drachen mit Jon und Daenerys sind halt sozusagen die schnelle Eingreiftruppe. Einerseits sollten sie natürlich bereit sein, weil der Night King hat ja auch einen Drachen. Das heißt, wenn er jetzt gleich zum Godswood fliegt, da können auch die paar Bogenschütze wahrscheinlich nicht so viel machen. Das heißt, da müssten die eventuell eingreifen, wenn sie den schon sehen. Oder dass sie halt, was sie dann auch machen, als dann die Untoten dann auch anfangen, eigentlich an Sully zu überrennen, dass sie dann auch starten und halt ein bisschen mal die Untoten niederbrennen, die Whites.
Ich frage mich ja, weil die White Walker greifen überhaupt nicht ins Kampfgeschehen ein. Mhm. Was auch so ein Versäumnis ist, finde ich. Also, okay, ich habe die Massen an Unsullied, die Dothraki sind von mir aus weg und ich habe die Massen an normalen Kämpfern, die halt, also normale Northern Men, die halt für den Norden kämpfen. Mhm. Und die White Walker machen die ganze Folge nichts anderes, als dass sie auf ihren Pferden am Waldrand stehen und gucken. So, oder halt über mentale Kräfte die Whites befehligen von mir aus und dann später den Night King eskortieren. Ich weiß nicht, wieso schaffe ich es denn nicht, also wenn ich jetzt schon dramaturgisch denke, wieso schaffe ich es denn dann nicht, wenigstens die guten Helden in Zweikämpfe mit den White Walkern zu verwickeln, die man dann ein bisschen detaillierter sieht. Also klassisches, es muss ja nicht Martial Arts sein, aber halt dieses, lass doch Jamie mal gegen so einen kämpfen, so dass es knapp ist und dann halt im letzten Moment, der es noch schafft oder so. Passiert die ganze Zeit nicht.
Die White Walker... Eigentlich ist es ja nur sinnvoll für die. Warum sollten die irgendwas riskieren?
Nee, natürlich. Aber dann, wenn ich sowas schon schreibe, wieso schreibe ich es dann nicht irgendwie anders hin? So. Mhm. Oder wieso, wenn John und Danny so zwischen Winterfell und dem Wald stehen und sich das alles anschauen? Oder probieren sie es, die White Walker abzufackeln? Hätten sie da was
die
davon?
Die fliegen in die Richtung und dann kommt ja schon diese komische Eiswolke.
Aus so ein Eissturm aus dem Wald, der dann beide.
Dann sieht man, dann sehen die halt nichts mehr. Ja. Sie fliegen zumindest in die Richtung, das muss man ihnen vielleicht zugute halten. So ein bisschen.
Ja, vielleicht war ja das der Plan. Was sie auf jeden Fall nicht machen, ist, die White Armee schon mal da mit Flammen zu dezimieren, sondern sie machen das erst dann, wenn die Kämpfe mit den Unsullied schon, also wenn die schon alle in einer.
Ja, in einem Haufen sind. Sie brennen dann so ein bisschen in die Backline sozusagen, so in den Pulk der Whites. Brennen so
aber schon ganz schön spät. Ne?
Das ist alles ein bisschen spät. Das können wir nochmal. Können wir gleich noch ein bisschen. Also, es geht halt so weiter. Die Unsullied, die werden immerhin nicht gleich ausgelöscht wie Dothraki. Sie stehen ja einigermaßen, aber sie werden einfach im Prinzip auch überrannt. Sie haben dann schon. Die werden ihrem Ruf einigermaßen gerecht. Sie sind dafür, dass da halt eigentlich, dass sie komplett von so einer Untotenarmee überrannt werden. Stehen sie da ziemlich koordiniert. Und fangen jetzt auch nicht an, sofort irgendwie wegzurennen oder halt, dass da irgendwie die große Route anfängt. Aber eigentlich wird dann ziemlich schnell zum Rückzug geblasen. Also offiziell, weil sie sagen, wir ziehen uns zurück in die Burg, alle in die Burg. Und die Anzahl sind halt eigentlich eher die den Rückzug decken von den meisten anderen Truppenteilen. Und das hat schon das genau das, was wo ich mich die ganze Zeit wiederholen werde. womit haben Sie denn gerechnet, was denn passiert? Also was war denn Ihre Idee, dass Sie dachten, da kommt die Untotarmee, wir rennen mit den Dothraki rein und killen die und dann haben wir gewonnen?
Naja, aber sie haben schon noch einen Trumpf.
Ja, aber
So
ja.
ein Mikrotrumpf, nämlich, ich hatte es am Anfang schon gefragt, so, wieso bauen die denn nicht irgendwie einen Kilometer rund um die Burg? Klar, wäre es eine Menge Arbeit gewesen, aber es waren jetzt auch ein paar Leute und sie hatten noch ein paar Tage Zeit. Wieso baue ich denn da nicht schon Hindernisse oder den Graben auf und sorge dafür, dass der brennt, damit die, und zwar in Breiten, damit die Whites es schon relativ schwer haben, da durchzukommen?
Ja.
Sondern haben sie zwar, aber haben sie halt dann nur den offiziellen Burggraben direkt um die Burg, der auch ganz gut befestigt ist. Aber auch der zündet ja erstmal nicht so ganz, der Plan im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also ich lasse es jetzt dann zum letzten Mal, dass sie halt nicht in der Burg kämpft, sondern vor der Burg. Okay. Wenn du vor der Burg kämpfst und du weißt ja im groben Teil, was die Truppenteile des Gegners sind, dann stellst du dich doch darauf an. Das sind doch alles keine Idioten, die machen doch nicht zum ersten Mal Krieg. Du weißt, das ist eine Infanteriearmee. Die haben keine Kavallerie, die haben vielleicht noch ein paar Riesen, die man erst einen auch nur später sieht. Da habe ich auch schon gefragt, wo der bleibt oder wo überhaupt welche bleiben. Bei den Hardhome hat man mehrere gesehen. Also, das ist Infanterie und sie haben halt einen Drachen. So, okay, das ist so. Vielleicht noch ein paar Überraschungen, aber damit kannst du halt rechnen. Und was machst du gegen Infanterie? Du arbeitest mit deiner Artillerie und mit deinen Geschossen, weil das ist das Beste, was du erstmal machen kannst. Das Ideale wäre eigentlich gewesen, wie du sagst, diesen komischen Graben, den sie ausheben mit den Pfählen, was sie jetzt auch später anzünden, den setzt du an ganz vorne hin. Direkt dahinter setzt du erstmal Bogenschützen. Vielleicht auf ähnlicher Höhe setzt du dann Unsullied, dass entweder die am Anfang die Bogenschützen vor dir Unsullied sind und sobald die feindliche Infanterie nah genug ist, dass sie sich hinter die Schild Reihe zurückziehen und dann von hinter der Schildwall auf den Gegner weiterhin schießen. Oder du fängst gleich von Anfang an, dass du vorne halt eine Schildwall hast und dahinter die Archer und die Artillerie halt dahinter. Das Einzige, was sie einmal machen, ist auch nur eine Artilleriesalve. Und dann hören sie auch sofort wieder auf, dann sagen sie Feuer einstellen. Ich so, warum denn Feuer einstellen? Du weißt doch, wo die Frontlinie ist. Du musst doch ja nicht genau auf die Frontlinie schießen, du kannst aber hinter die Frontlinie schießen, weil das Heer des Gegners hat ja eine ganz schöne Tiefe. Das ist ja auch nicht nur zwei Reihen tief. Das geht ja nach hinten ganz schön weit. Das sind ja Dutzende, wenn nicht Hunderte, die hintereinander stehen bei den Untoten. So. Also eigentlich musst du vorne Leute haben, die mit den Bogenschützen ganz erstmal die ganze anstürmen, die das auf den hunderten Metern, die auf dich anstürmen, du so viele tötest wie möglich. Mit
Ja.
Pfeilen.
Vor allem machst du halt
Und
den breiten Graben und
einen breiten
klar
Graben.
kriegst du den auch irgendwann mit dieser unglaublichen Masse von Whites überwunden, aber das dauert halt eine ganze Weile und wieso brutzelst du da nicht einfach einen nach der anderen Reihe weg, so dass du einfach mal, ich meine, unendlich großes Dessert jetzt auch nicht.
Was ist
So,
das
es ist
denn?
halt so, was könnte der Night King für eine Taktik haben? Ja, der hat keine Kavallerie, der hat ein paar Riesen, der hat wenige White Walker.
Ja, und eigentlich nur
Der hat halt
Leute.
nur viele Leute, so dann muss ich doch mich darauf einstellen, dass das Erste, was ich mache, total viele Leute zerstören ist.
Ja.
So, oder halt aufhalten, solange es nur geht. Und komischerweise, ich hätte es auch wieder besser gefunden, wenn ihnen das zum Beispiel taktisch super gut gelingt, am Anfang
Genau,
gleich.
genau.
Also wenn sie es einfach schaffen, relativ problemlos und so mit so einem triumphalen, hey, wir haben es echt geschafft oder so, da diese White Armee einfach zu zerstören. Oder halt auch richtig verbrannt zu zerstören, dass der den nicht einfach mit dem Fingerschnipsen wieder aufweckt, der Night King. Und dann hat aber der Night King noch
Das setzt euch
einen
erst wieder.
genialen Trumpf, wo er sich denkt so, die Whites sind mir doch scheißegal. Ich habe in der Zwischenzeit, während ihr hier euch freut, dass ihr das geschafft habt, habe ich mir was anderes ausgedacht.
Also etwas
So.
völlig anderes. Du brauchst nicht mal
Aber nein,
so
genauso war es halt
du
dann.
brauchst nicht mal irgendwas Großes aus dem Ärmel ziehen. Du kannst da hier, ich weiß nicht genau, wie das jetzt irgendwie eigentlich, wie das genau in Lore funktioniert, aber das blaue Feuer, weiß ich nicht, ist das jetzt irgendwie Eis oder Eisfeuer oder was weiß ich, was das ist. Diese Taktik, die wir gerade ein bisschen rausgelegt haben, mit einem breiteren Graben, mit Feuer, wo die nicht so leicht durchkommen, weil der Graben, den sie ausheben, ist halt auch gerade mal so,
So 2 Meter.
nicht mal, das ist irgendwie so ein
Ja.
Meter breit. Und dann werfen sie ja halt drei Whites drauf und dann ist er überbrückt. So, ja,
Vielleicht
da hätte ich
geh mal
auch.
kurz einen Schritt zurück, wie es denn dazu kommt, denn wir haben uns schon amüsiert, warum es da keinen Graben gibt. Und der Graben ist halt irgendwie 10 Meter vor der Burg. Da kommen die Whites an und dann ist es aber so kalt, dass die den Graben nicht angezündet bekommen. Da sind zwar diese Barrieren drin mit den Dragonglass drin, aber sie kriegen halt den Graben nicht angezündet, weil es zu kalt ist, weil
Den haben sie
da.
irgendwie präpariert, natürlich mit irgendeinem Öl oder irgendwas. Dann
Ja,
ist alles schon
das
entzündet.
funktioniert
Aber
nicht.
sie kriegen es nicht
Dann winkt
entzündet.
noch wie so ein Fluglotse, winkt noch, der ist ja da, wo es von wegen so, Danny, zünd mal hier den Graben an.
Aber die ist halt beschäftigt.
Die ist beschäftigt im Sturm, die sieht ihn halt nicht und dann wird es ganz schön knapp. Und dann dachten wir schon so, und jetzt kommt der erste Heldentod. Ah nee, einen Heldentod gab es vorher noch. Vielleicht ganz kurz zu den Toten.
Gab gar nicht so viele.
Nee, es gab nicht so viele und ich glaube, keiner war ein, boah, was für ein überhaupt Verlust.
Nicht. Überhaupt. Also jetzt nicht, dass man die Leute nicht mochte, aber nicht jetzt
nein,
so.
Nein, aber das Sinne, dass alles, wenn du von rückwärts die Entbehrlichen durchstreichst, dann war es genau die Reihenfolge der ja. Entbehrlichkeit. So. Dann siehst du irgendwie, wie die Ansalit auch immer weiter zurück und das immer mehr in die Burg rein und immer mehr und scheiße. Und dann wird dauernd auf Grey Worm geschnitten, wo es darum geht, wie kriegen wir jetzt diesen scheiß Graben
angezogen. Genau, so oben stehen noch so Bogenschützen, die auch mit Feuerfeind drauf schießen. Das klappt alles nicht.
Und er guckt sich das an, so, jetzt braucht es einen Helden, der, obwohl er weiß, dass er stirbt, da rausgeht und den Graben anzündet.
Ich dachte auch, er schnappt sich irgendwie so eine Fackel und rennt dann halt so dahin und so im Hechtsprung und zündet es an. Passiert aber tatsächlich gar nicht.
Passiert gar nicht. Die bauen eine, wie bei so einer Hochzeit, bauen sie so eine Schneise auf, die Ansalit, und da kommt dann Melisandre tatsächlich.
Genau, die läuft dann vorne zum Graben,
genau,
fasst das dann an und spricht den
Zauberspruch. Die aber vorher noch zu Ser Davos, weil der nicht so happy ist, dass er sie sieht, verständlicherweise sagt, gibt keinen Grund, mich jetzt zu töten, ich überlebe die Nacht sowieso nicht.
Das letzte Treffen, Zusammentreffen von Melisandre und Davos war ja, als sie Shirin umgebracht hat,
ja, was
auf dem Scheiterhaufen. Das war mal krass.
Macht man ja auch nicht, ja. Und sie kriegt es dann aber tatsächlich hin, im letzten Moment den Graben anzuzünden. Mhm. Und der wirkt dann auch eine ganze Weile, ist aber halt leider nur einen Meter breit. So.
Das ist halt echt nur einen Meter breit. Ja, das ist auch, eigentlich ist es schon zu spät, fast zu dem Zeitpunkt sozusagen. Also was heißt zu spät? Das ist halt immer noch eine Abwehrmaßnahme, aber du hast schon den ganzen Dothraki verloren, du hast schon einen guten Teil der Ansalit verloren, du hast jeglichen Vorteil, den du dir irgendwie erhofft hast, dadurch, dass du außerhalb der Burg gekämpft hast, hast du von der alles. Die Schlacht ist eigentlich schon fast im Arsch, muss man so sagen. Also diesen blöden Kram anzünden. Trotzdem stoppt er erstmal die Rites. Die stehen dann halt davor. Und dann sieht man zum ersten Mal den Night King. Also irgendwann in dem Dreh. Man sieht noch vorher ein paar andere. Man hat noch ein paar Szenen, kannst du mal kurz vielleicht durchspulen. Eine Szene, die mich ein bisschen überrascht hat, ist, relativ am Anfang der Schlacht stehen Sansa und Arya oben auf dem Bockzinn und gucken sie es an. Das geht eigentlich, ich glaube, das ist noch zu dem Zeitpunkt, wo gerade so die Dothraki losgerannt sind und man irgendwie sieht, dass das wahrscheinlich nichts bringen wird. Und dann schickt Arya Sansa in die Krypta und so nach dem Motto, du kannst hier eh nichts machen. Und so Arya ist so, ja, aber ich bin doch. Und Arya so, nee, geh mal. Und dann geht sie. Und da dachte ich auch schon wieder, das ist alles so inkonsequent. So entweder, was hat sie denn erwartet zu dem Zeitpunkt, dass sie grandios die Schlacht gewinnen? Oh, aber zu dem Zeitpunkt war noch nicht wirklich viel passiert und die Dothraki waren halt irgendwie gerade am Verschwinden. Und dann sagt Sansa, ja, dann gehe ich halt, wenn du das jetzt sagst. Mhm. Also entweder überlegt sie sich vorher, das wird eine schwierige Schlacht und ich bleibe trotzdem hier, oder ich gehe in die Krypta. Aber was war denn plötzlich ihr Sinneswandel in der Szene, dass sie sagt so, nee, ich gehe jetzt doch in die Krypta.
Das habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht, weil die tapfere Schwester ihr das gesagt hat und sie hat ihr aber noch so ein Dragonglass-Dolch mitgegeben. So. Ja, übrigens, ganz kurz noch vor, bevor sie dann den Graben anzünden, das erste Opfer ist, ich weiß nicht mal seinen Namen, es tut mir sehr leid, weil es eigentlich ein cooler Charakter ist, der eine Buddy von der Night's Watch. Der
ja, wie heißt der denn?
Der eine, der halt noch, der eine Bruder, der noch.
Ja, mir fällt es auch gerade nicht ein.
Einer von der Vollbart-Gang.
Ja.
Ja. Aber auch tatsächlich erwartbar. Cooler Typ, aber den erwischt.
Er hilft halt noch Sam.
Ja, er hilft
Sam. Genau, Sam kämpft da auch und wird dann von einem fast abgestochen. Er hilft ihm auf die Beine und typische Szene. Und dann während, oder kurz nachdem er Sam auf die Beine geholfen hat, wird er von hinten halt erstochen.
Ja.
Und ist dann weg.
Genau. Und dann sind im Prinzip alle in der Burg und die Whites, der Night King sieht man übrigens, weil er so genervt ist, die Augen verdreht und sich in den Rabenschwarm reinwagt. Und aus dessen Perspektive sehen wir dann den Night King, wie er auf Viserion übers Schlachtfeld fliegt und dann haha.
Genau. Man sieht auch irgendwie, glaube ich, wie er dann so auf die Whites einwirkt. Das wirkt irgendwie in der Szene oder so den Anschein. Weil die stehen halt vor dieser Feuerwehre und machen nichts, sehr diszipliniert, auch schon alle so, wie auch in Hardhorn so kurz vorher, dann machen die halt nichts und dann laufen die ersten einzeln los, dann werden es immer mehr und was machen sie? Sie werfen sie halt einfach auf diesen Feuergraben und ersticken damit das Feuer. In dem Teil habe ich mich kurz gefragt, ob ich da noch richtig die Erinnerung habe. Es gibt doch die Szene relativ früh, weiß ich nicht, vielleicht zweite, dritte Staffel, an der Mauer, wo einer der Whites bei der Night's Watch ist. wo er den Mormont angreift. Relativ früh. Das
Ist
ist
es nicht
halt.
ganz am Anfang in der
Oder.
ersten Staffel, wenn sie einen von den Whites im Innenhof dann anzünden?
Ist vielleicht sogar so früh, es ist relativ früh bei der Night's Watch. Der greift den Mormont an und John zündet ihn dann an, bekämpft ihn. Und der brennt halt wie Zunder. Und ich habe noch überlegt, zu einer Stelle, wenn sie sich auf den Feuergraben werfen. Damals haben die halt gebrannt wie Zunder. Also, sie einmal so angezündet an der Ecke und dann ist der ganze Typ in Flammen aufgegangen wie wild. Wenn die sich reinwerfen, machen die das Feuer nicht noch stärker sogar, weil die halt brennen wie Sau. Aber tun sie halt nicht.
Vielleicht ist ja da, vielleicht
Was
war
haben die
der
auch
ja noch
nasse
relativ
Klamotten?
frisch und eben der hatte noch frische,
Ja.
trockene Strohklamotten an und die haben jetzt halt schon voll nach all den Monaten, also
Asbest.
so
Ja,
weich, ja genau,
Asbest-Handschuh.
so durchweichte Asbestklamotten. Kann ja auch sein. Ich meine, der
Ja,
ist
ist halt.
halt auch aufgepörkt, der Night King oder so. Der lernt ja auch aus seinen Fehlern.
Es hat so einen Gedanken, der mir in dem Augenblick so kurz durch den Kopf geschossen ist. Da war noch was, der war voll gebrannt. Naja, vielleicht auch nicht. Egal, also die schmeißen sich halt drauf. Und das für die, dann verlieren sie halt irgendwie 10 Leute, denen hat gerade mal wurscht oder auch wie an mehreren Stellen hat, so und so viele Leute, egal. Und dann ist damit diese Barriere auch völlig außer Kraft gesetzt, weil der Rest dann einfach über die Leichen der Mitstreiter durchlaufen kann, halt dann zur Mauer. Und dann
Aber
halt wie in World War Z hat, dass er anfängt, so, sich einfach so als Ameisenhaufen an die Mauer zu klatschen. Und dadurch entsteht so eine kleine Rampe langsam halt, ne? Wo dann irgendwann relativ easy
was
die
dann
Leute
wieder
hochlaufen
recht,
können.
recht helmsklammig ist, ich finde ja ein bisschen spielt das rein von den Bildern her schon sehr mit Helmsklamm so.
Helmsdamm hat das irgendwie 50 Mal besser gemacht.
Ja, und dann stürmen die Whites nach und nach. Also am Anfang sieht es auch ganz gut aus, da kommt dann immer einer rauf und natürlich jeder von den Helden darf einmal mit seinem valyrischen Schwert oder seinem Dragonglass darf da einmal einem auf den Kopf hauen und dann explodieren die natürlich auch gleich.
Ja, weil da darfst du noch vor was Wichtiges. Das ist diese Szene, ist jetzt wieder die, dass die sich halt alle in die Burg zurückgezogen haben. Das ist jetzt schon ein paar Minuten passiert.
Ja.
Draußen stürmen wir. Die standen jetzt tatsächlich irgendwie ein paar Minuten vor dieser Feuerwand, bevor sie die überbrückt haben und zu der Mauer gehen. Und dann fangen sie halt an, eben diese Rampe mit ihren Leichen zu bauen und die Mauer hoch zu rennen. Und dann erst nach Minuten, nachdem anscheinend alle, die von außerhalb der Burg in den Innenhof geflüchtet sind, ruft Zeldaus auf die Burg zinnen. Und dann alle so, stimmt, eigentlich eine gute Idee. Und wirklich erst dann fangen die alle an, aus dem Innenhof auf die Mauer zu rennen.
Ja,
Aber was
das sind halt
ein.
auch dumme Bauerntöppel, die brauchen einfach mal
Mann!
eine klare
Das hat
Ansage.
mich so geärgert an der Stelle. Das Erste, was sie doch machen, wenn sie sich in die Burg zurückziehen, ist, sich oben auf die Mauer zu stellen. Weil was machen sie in dem Innenhof? Nichts. Das ist doch klar, dass jetzt
Vielleicht noch mal ein Süppchen oder so, ein
das
bisschen stärken.
Nächste, was stattfindet, ist, dass die versuchen, irgendwie über die Mauer zu kommen. Und wie verhindert sie das? Indem sie oben auf der Mauer stehen. Aber nein, die ganzen erfahrenen Kämpfer aus zig Schlachten gammeln unten im Innenhof rum, anstatt sich oben auf der Mauer zu postieren. Dann rennen sie halt dann langsam hoch und kommen halt auch gerade so an, um die abzuhören. Das hat mich hier so geärgert. Das ist doch so schlechtes Writing. Wirklich, das kann man nicht anders sagen. Das ist ultra schlechtes Writing. Das ist halt dann entsteht eine Dramatik und eine künstliche Dramatik. Weil die jetzt schnell hoch müssen, weil sie halt nicht 10 Minuten vorher sich auf die Mauer gestellt haben. Warum stehen überhaupt nicht klar stehen welche vor der Mauer, die Truppenteile. Aber du hast trotzdem die Mauer eigentlich oben, stehen die Schulter an Schulter. Genug Leute, entweder die Archer wenigstens, die halt von oben auf der Mauer auf die anderen schießen. Die tun auch keine Sau. Oder die Kämpfer, die es halt irgendwelche anderen aus der Garnison, die es halt verhindern wollen, dass er nichts, nichts, nichts. Genau wie die Artillerie, wie wir vorhin, eine Feuersalve, die ganze fucking Artillerie gibt eine Feuersalve und dann hören die auf.
Vielleicht
Das
hatten
ist
die ja nur
alles, das ist
eine.
alles so dumm. Das ist alles so, das ist wirklich, es ist unfassbar dumm. Das ist
Ja,
so ärgerlich.
unfassbar dumm ist übrigens auch
Mann.
Tyrion, weil zwischendurch wird immer in die Krypta gesäppt, weil die langweilen sich da natürlich auch und wissen nicht, was los ist. Und Tyrion, der schon einen Weinschlauch-Intus hat,
Doch
der
das
sagt
Beste,
aber
was man
so:
machen
Das
kann.
ist jetzt, beste Idee ist jetzt, wenn ich vielleicht, wenn gerade ich jetzt da rausgehe und mir das angucke, vielleicht fällt mir dann die entscheidende Lösung ein und so, aber dann sagen alle schon: Tyrion, bleib jetzt mal schön hier. Das ist wie wenn der eine Besoffene hat, der immer die Scheißidee hat in der Kneipe und so weiter, dann alle so kommen, nee, jetzt
Endlich hin.
lass das Baustellenlicht jetzt mal, das bleibt jetzt mal schön hier und so, du fährst jetzt mal, jetzt trinkst du erstmal hier noch ein, keine Ahnung, Alka-Seltzer und dann gehst du schön, schön brav nach Hause. Und er bleibt halt schön brav zu Hause in der Krypta, also er darf nicht raus. Schade
Ich
eigentlich.
glaube, wir werden
Aber er
nicht
ist ein
sehen.
bisschen pumpig deswegen, er guckt auch ganz grimmig,
Ja.
aber in der Krypta, da geht es eigentlich allen soweit jetzt ganz, noch ganz gut.
Immerhin eine ganz nette Szene so zwischen Sansa und
Ja.
Tyrion, die sich so ein bisschen wieder ja, zueinander finden. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, Aber Sansa sagt nochmal, dass sie halt eigentlich von all den Männern in ihrem Leben war er noch der Beste. Und dann sagt er auch so, das tut mir leid für dich, so ungefähr. Das ist aber ganz nett, dass die noch so ein bisschen zueinander finden. Und aber ansonsten passiert da auch nicht, also jetzt noch nicht viel in der Krypta.
Ja, und John und Danny, die sind immer noch auf ihren Drachen unterwegs,
Die reiten da rum, ja.
reiten da oben in diesem Sturm, da geht es ziemlich zur Sache und die finden dann aber immerhin irgendwann den Night King und Viserion und
Oh,
verfolgen
jetzt
den da ein
schon.
bisschen. Das ist aber alles auch sehr
Stimmt.
konfus in der Luft. Also das ist hat so ein bisschen so was Dogfight-mäßiges, dann dachte ich schon, so jetzt gibt es die große Luftschlacht, aber es ist alles sehr wirr. Man kann in diesem Player übrigens nicht hin und her scrollen, weil die Standbilder, die Keyframes, die er aktiviert, die sind
Verpixelter.
noch schlechter, also das sieht halt echt aus wie, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, 160p oder so, keine Ahnung. Also man kann sich jetzt anhand dieses Players nicht gut orientieren. Vielleicht machen wir es doch lieber einfach aus dem
Nee,
Gedächtnis.
aber ich glaube, manche Sachen, man hat ihn nochmal gesehen, zwischendurch wird immer auch wieder zum Godswood geschaltet. Aber wie gesagt, der Bran nimmt eigentlich nur einmal diesen Rabenschwarm, fliegt damit rum. Reicht auch nicht viel aus, als er den Night King einmal sieht.
Es
Dem
gibt
auch denken, macht der, kann er auch mal mehr machen? Naja, wurscht.
viele so semi-brenzlige Szenen zunehmend, also die Whites schaffen es dann natürlich in den Innenhof und töten da natürlich jede Menge. Und die Helden wehren sich schon ganz gut, sehen aber zunehmend mitgenommen aus. Also so
Ja.
Brienne, Podrick, Beric, der Hound. Der Hound ist ein ziemlicher Schisser diesmal.
Da.
Der hat ein bisschen zu viel Feuer um ihn rum
Ist eigentlich
und
Totalausfall, der
das
Hound.
ist Totalausfall. Er ist halt auch, normalerweise ist er immer der Nihilist und das, was eher so die Stärke ist von ihm, dieses, mir doch egal, ich bringe die jetzt einfach alle um. Und diesmal sagt er so, nee, wir haben einfach keine Chance, komm, lass mal. Also,
Aber eben durch das Feuer. Es brennt halt
ja.
vorne, brennt halt der Graben, dann brennt überall was, weil die Drachen rummachen und dann das Feuer breitet sich aus. Das ist ganz klar einfach halt seine Phobie,
Ja.
sein Kryptonite, das Feuer und deswegen ist er zu nichts zu gebrauchen bis
Fand ich aber
später.
auch schon wieder ein bisschen cool. Also
Ja, nee,
ich
es passt
mag
auf jeden
das,
Fall
also
zu
macht ihn
ihm.
sehr, sehr menschlich und so, sehr
Ja.
gut.
Weil
Jamie.
Dondarrion schreit ihn ein paar Mal an, dass er das mal was machen soll, aber der ist halt zu nichts zu
Macht er nicht.
gebrauchen.
Jamie wehrt sich auch ganz wacker, Sam auch und so. Also
Brienne,
eigentlich,
Podrick.
Brienne, die kommen alle irgendwie ganz gut klar, aber es gab schon ein paar Szenen, wo ich mir dachte, so, oh, ist jetzt einer fertig von denen, uiuiuiuiuiui. Aber überstehen die ganze Phase im Innern der Burg eigentlich
Ja, im Prinzip
soweit
ist jetzt der Fall, wie du genau sagst,
ganz gut.
die haben halt einmal die Mauer überwunden, die Zombies kommen auch durchs Tor. Das Tor wird gesprengt von einem Riesen. Da sieht man endlich mal den ersten Riesen. Ich habe schon gedacht, wo bleibt der denn? Wie gesagt, bei Hardhome hat man einige gesehen. Der kommt jetzt dann da
Ach, das ist
rein.
super.
Und das ist natürlich auch dann eine fiese Szene, weil er kommt durch das Tor, haut ein paar der Leute um. Und eine der ersten, die er trifft, ist halt die kleine Lyanna Mormont mit ihren paar Leuten, die sie noch hat.
Die auch kämpft
Und
wie eine Löwin und
ja.
gegen so einen Riesen ist sie halt nicht die Beste. Und das ist eine unschöne Szene, weil er hebt sie dann hoch. Sie ist schon eh nicht mehr ganz fit. Und ah, ich will es gar nicht sagen.
Also er haut erstmal rechts und links halt so ein paar ihre letzten Mitstreiter halt weg. Und sie rennt dann auf ihn zu, weil auch eh nichts mehr zu tun ist mit ihrem Dolch oder was sie hat, halt auch so ein Obsidian-Dolch. Aber er packt sie halt einfach und fängt dann an, sie zu zerquetschen halt
Ja, das
tatsächlich, so
hörst
in
du auch,
der
das ist so
Hand.
übel, so
Und dann läuft ja
dieser
Blut halt aus
Mädchenkörper
dem Mund
so
und so. Oh.
und ganz schlecht, aber sie im
Ja.
letzten Handgriff schafft sie es noch, ihm den Dolch ins Auge zu
Genau, er
stecken.
zerquetscht sie halt so und hebt sie aber so auf Gesichtshöhe dabei hoch und dann sticht sie halt ihm ein Dolch ins Auge und bringt ihn halt damit um. Aber
Aber sie überlebt es leider nicht.
nee, die ist
Traurigster Tod der
verrückt.
Folge fand ich, oder überhaupt,
Ja,
die hätte ich gerne noch
natürlich.
länger gesehen, aber irgendwie musste es ja erwischen.
Aber wie du eben gesagt hast, zwischendurch gibt es immer wieder diese Luftkämpfe, die meistens recht konfus sind. Ein paar Mal hat man wenigstens was gesehen, als sie so richtig über die Wolkendecke stoßen. Dann sind wir auf dem Mond, das sieht ganz schön aus auch. Und dann sind wir die Drachen mal. Bisschen eine übersichtlichere Sache, der Viserion immer mit dem blauen Feuer halt hinter den her. Und so richtig, aber hat man auch nicht so ein Gefühl, jetzt irgendwie kann jetzt einer den anderen wirklich in Bedrängnis bringen. Sie folgen sich so gegenseitig so ein bisschen und passiert ein bisschen was. Also richtig, dass man denkt, ja, die beiden können ihn jetzt ausmanövrieren oder der ist stärker als die beiden anderen, hat man kein richtiges Gefühl dafür. Die machen halt so Sachen.
Ja. Es hat auch nicht wirklich eine Konsequenz oder so. Da geht es auch nicht
Nee.
wirklich um was.
Naja, eigentlich geht es ja schon um was. Wenn die
Ja,
ihn jetzt irgendwie vom
aber
Drachen
es ist
trennen
jetzt nicht
könnten.
irgendwie, dass da irgendwas passiert, was das Blatt wendet oder dass einer von den Drachen
Aber es
da,
könnte.
es könnte
Aber
ja,
es passiert
aber
nicht.
es ist optisch ganz schön geil. Also
Ja.
allgemein, merkt man schon, dass sich seit die zwei Türme doch auch was so Massenschlachten nachts doch wieder ein bisschen was getan hat. Also jetzt mal abgesehen von der Codierung, ich glaube, ich will mir die tatsächlich vielleicht nicht die ganze Staffel, aber die doch nochmal irgendwie auf Blu-ray angucken, die Folge,
Ja.
ist, glaube ich, optisch schon ganz weit vorn. Also da,
Ja.
ja, das hätte jetzt vielleicht bei, keine Ahnung, vor 20 Jahren nicht so gut ausgeschaut, aber okay.
Nee, das ist schon auf jeden Fall gut. Obwohl auch da, das kann die Serie nichts für, wenn man gerade gestern Endgame gesehen hat und diese Schlacht, die haben natürlich, der Film hat irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar gekostet und das ist natürlich
Ich
immer noch eine
fand die heute
Fernsehfolge.
glaubwürdiger, ehrlich gesagt, als den
Ja,
Endgame.
glaubwürdiger, aber die andere war geiler. Fand
Endgame,
ich, fand ich halt.
weiß ich jetzt gar nicht. Ich fand den Endgame war mir auch relativ wurscht. Und war auch von der, ich weiß ja nicht, ob es am Kino lag, aber vielleicht hätte man es im IMAX anschauen müssen. Aber es wirkte auch, als hätte man eine 3D-Brille auf und wir haben es in 2D geguckt. Also braun und matschig und
Fand ich nicht.
war okay, aber ich weiß nicht. Ich mag Schlachten bei Tag irgendwie lieber, wo ich was erkenne.
Ja, gut, das war jetzt recht dunkel.
Ja.
So. Na, das findet irgendwie alles statt. Vielleicht bringen wir auch manchmal ein bisschen die Chronologie durcheinander. Das kann gut sein. Aber im Prinzip ist jetzt dann die Burg zum größten Teil überrannt. Und jetzt verlagert sich das immer mehr in die Innenräume. Die ganzen, sag ich mal, Helden haben sich irgendwie ein bisschen verstreut. Manchmal sieht man Arya, manchmal sieht man irgendwie Beric Dondarrion, manchmal den Hound. Und die hat in den Innenräumen sich bewegen. Vor allem Arya hat da mehrere Szenen, die in den Innenräumen dann, nachdem sie draußen ganz schön eindrucksvoll gekämpft hat, wo sie auch mal von Davos beobachtet wurde, der ganz schön beeindruckt war auch, wie sie da irgendwie 10 Whites nacheinander wegmetzelt mit ihrer selbstgebauten Waffe, die sie von Gendry hat bekommen hat.
Also ist dem eigentlich gewonnen? Der hat es auch geschafft, oder?
Man sieht ihn nicht sterben, sagen wir es so.
Genau, stimmt. Arya hat dann eine Stealth-Szene tatsächlich,
Genau.
was fürs Pacing ganz cool ist. Die landet dann, obwohl draußen irgendwie 100.000 Leute gerade kämpfen, landet die in so einer Art Bibliothek und bekommt mit, dass da zwei, drei Whites auch unterwegs
Oh, mehr so
sind.
10, 20.
Dann hat sie sich aber gut versteckt und nutzt da ihre Agentenfähigkeiten, um aus dem Raum wieder rauszukommen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Mich hat es ein bisschen an eine Nische erinnert. Dieses, du hast jetzt wahrscheinlich keine Chance, deswegen immer schön da sein, wo sie nicht hingucken. Oder halt die dann auch noch ablenken. Dann wirft sie, glaube ich, noch ein Buch oder so, wo
Ja.
die dann hingucken. Das war schon ziemlich spannend.
Das war ganz cool. Also, ich schleiche ein bisschen rum und ganz am Ende werden sie dann doch auf sie aufmerksam. Aber dann kommt mit so einer Welle von anderen Zombies von der Seite, kommen dann auch Beric Dondarrion und der Hound. Und die drei treffen dann halt aufeinander. Beziehungsweise, sie wird dann gerade verfolgt, wird durch eine Tür geschmettert und so eine ganze Welle folgt ihr. Und sie landet gerade aber in dem Gang, wo Beric und der Hound auch sind. Und die helfen ihr dann halt,
Ja,
so gut
Gott
sie
sei Dank.
können. Das Problem ist, der Beric, um einen besonders anhänglichen Zombie von ihr runterzuholen, der sie gerade erstechen möchte oder anbeißen oder was auch immer, wirft er halt sein brennendes Schwert. Das Problem ist, wenn du ein brennendes Schwert wirfst, hast du danach kein brennendes Schwert mehr.
Und ein brennendes Schwert ist recht hilfreich im Kampf gegen Zombies, die gegen brennende Schwerter sehr anfällig sind, was den Zombies, ich sage jetzt mal, Zombies sind ja Whites, aber es sind
Ja.
Zombies, den entscheidenden Vorteil verschafft. Und Beric stirbt dann wie Jesus am Kreuz reingeklemmt in
Oh,
so
da
einen
stirbt er noch nicht.
Turm
Nee,
oben. Nee, er stirbt doch gar
er wird
nicht,
ganz schön
aber
abgestochen, nicht oft.
er wird mehrfach durchbohrt, aber er ist ja ein zäher Hund, er war ja auch schon wie oft tot, 13 Mal tot oder so.
Ja.
Kann man das letzte Mal dann schon auch noch ein bisschen abwarten.
Also dann, man sieht auch, die Arya ist auch schon ganz schön mitgenommen. Einmal physisch, weil sie halt auch schon einiges abbekommen hat. Und auch durch die Szene, wo der Beric dann so viel Stiche abbekommt. Weil der Hound schnappt die sich so ein bisschen, zerrt sie so mit. Und auch den Beric und Dorne. Und die drei schaffen es dann tatsächlich, so einen Gang hinunter zu rennen, durch eine Tür und die zu verbarrikadieren. Aber der Beric ist halt im Prinzip völlig hinüber. Der blutet aus zig Stichwunden. Und der Arya ist so ein bisschen neben sich und der Hound verbarrikadiert die Tür. Aber in dem Raum, das heißt durch eine andere Tür, kommt dann Melisandre rein.
Die hatte, wir haben leider die Vorgeschichte vergessen, was Arya mit Melisandre
Ich weiß es echt nicht mehr.
noch zu tun hatte. Die hatten mal irgendwann einen wichtigen Dialog. Wer das wissen will, dem empfehle ich jetzt schon mal die Analyse von Marco auf Nerdkultur. Der hat das bestimmt wieder
Stimmt.
rausgefunden. Oder von den anderen Analytikern
Gibt's genug.
gibt es genug. Und das haben wir nicht ganz verstanden. Da sagt dann Melisandre zu Arya was so.
Ja,
Mit
irgendwas
den
so mit.
Augen, irgendwie die roten, die braunen und
Nee,
auch die
irgendwie, du hast so viel
blauen.
ein Auge, irgendwie, du hast doch gelernt, Augen zu schließen oder so viele Augen oder irgend sowas. Es geht darum, ich glaube, man muss
Ah,
Augen
genau,
schließen.
du hast doch gelernt, wie man Augen schließt.
Irgend sowas.
Grüne, braune
Und
und
auch
blaue.
blaue.
So zwinker, zwinker und dann so, aha, okay. Ja,
Das ist anscheinend so die
und dann
kleine
was.
Motivationsrede, die Arya nochmal braucht, die da ziemlich mitgenommen auch sitzt und sagt dann so: Okay, I die another day.
Das hat sie nämlich auch noch gesagt, dieses, was sagt man zum Gott des Todes?
Ach genau, das sagt sie tatsächlich.
Ja, heute nicht.
Genau, not today.
Genau, und
Und das
dann.
ist halt irgendwie das, was ihr nochmal irgendwie dann Kraft gibt, und dann rennt sie irgendwo hin. Man sieht das nicht, sie verlässt irgendwie diesen Raum durch irgendeine Tür in irgendeine Richtung. Und das Letzte, was man sieht, ist halt, wie dann Beric Dondarrion stirbt tatsächlich. Melisandre sagt auch, der Lord of Light hat ihn halt so und so oft zurückgeholt, weil er eben noch eine Aufgabe hatte, und diese Aufgabe ist jetzt erfüllt, deswegen kann er jetzt auch sterben. Und der Hound und Melisandre bleiben dann irgendwie in diesem Raum, und ja, er verlässt den.
Genau. Draußen geht es inzwischen immer noch richtig zur Sache. Der Night King ist gelandet und
Wird er nicht irgendwie
marschiert.
vom. Steigt er selber ab, oder gibt es da irgendwie einen Grund, warum er dann nicht mehr auf dem Drachen ist? Das weiß ich gar nicht mehr. Wird er runter gezwungen?
Ich weiß es nicht mehr genau. Wer auf jeden Fall runtergezwungen wird oder wer auf jeden Fall landet, sind die anderen zwei Drachen, also Dany mit ihrem Drachen und John. Was mit Johns Drachen passiert, habe ich, glaube ich, nicht ganz so mitbekommen. Das ist in diesem Player echt ein einziger Schwachsinn. Dass Dannys Drachen gelandet ist, war nicht die beste Idee, weil der
Das kommt
von.
erst noch später dann.
Echt?
Erstmal ist es, der Night King steht dann vor Winterfell. Steht halt vor der Burg, wo dann auch dieser Graben ungefähr auf dieser Höhe ist, und guckt so ein bisschen bedeutungsschwanger auf die Burg. Und das und Daenerys mit ihrem Drachen landet halt praktisch vor ihm oder schwebt so ein bisschen in der Luft. Und
Ach ja, okay.
Dracarys hat und sagt sie ihm halt so: Jetzt hier, Feuer. Und dann gibt er halt mal so eine ordentliche Salve ab. Schon so 20 Sekunden brennt er halt alles, was er hat, auf den Night King. Und dann habe ich schon zum Witz zu dir gesagt, das ist jetzt wie ein T-1000, der kommt da gleich aus dem
Also,
Feuer gelaufen. Und natürlich, der kommt dann wirklich aus dem Feuer gelaufen, unbeschallt, ohne alles. Also kein Haar gekrümmt, der kokelt nicht mal irgendwie die Rüstung oder so, nix. Und Daenerys denkt sich auch so: Fuck.
ja.
Und dann
Ja, interessant, also da wird ja bestimmt noch einige Theorien zum Night King geben, hoffe ich ehrlich gesagt. Warum ist der unverwundbar, was Feuer angeht? War es mal ein Targaryen? Ist es, ja, wenn, dann muss es ja ein sehr alter Vorfahr gewesen sein oder so. Irgendjemand wird es im Internet schon rausgefunden haben, keine Ahnung.
Ja, also ganz so tief in der Lore sind wir nicht drin.
Nee.
Er nimmt dann halt dann seinen Eisspeer oder was auch immer genau dann hat.
Moment mal, man weiß doch, wer der früher war. Der wurde doch von den Kindern des Waldes
Aber man weiß
verwundet,
nicht, wer
weiß man
das
das?
wirklich ist. Man weiß nicht, wie
Ach
dieser
so.
Typ ist, oder?
War halt
Also
so
ich
some
nicht.
guy, zumindest in der Szene wohl.
Ja.
Ja, okay.
Also ich weiß nicht, vielleicht war es einfach ein Nightwatch oder so. Man kann ja auch ein Targaryen gewesen sein.
Ja.
Naja, also er nimmt auf jeden Fall dann, also er ist ja so mächtig, er muss da nicht mal irgendwie verschmitzt lächeln oder irgendwas sich anmerken lassen. Der hat ja wirklich, der guckt da relativ
Der
unbeteiligt
hier wäre
immer.
es noch gewesen.
Ja,
Wäre
das, nicht mal den Staub von der Schulter muss er sich klopfen. Also
dann
einfach.
der zweite Loop-Gag gewesen nach der braunen Suppe, nach der grünen Milch von der letzten Folge.
Er macht halt gar nichts einfach, sondern er steht da halt, und dann nimmt er sich relativ gelassen halt so ein Eisschwert vom Rücken und nimmt dann schon so Maß. Und dann merken Daenerys und ihr Drache auch schon, dass das keine gute Idee ist. Drehen dann schon ab, während er wirft, aber es verfehlt die beiden halt. Aber die drehen dann halt ab, und weil sie halt auch merken, das Feuer kann ihm halt nichts anhaben. Und
Ja.
er stapft dann halt auf die Burg zu. Und
Ja,
John, ich habe nicht ganz verstanden, John ist irgendwann von seinem Drachen abgestiegen. Ne, irgendwie landet. Ne, genau. Der macht so eine Art Bruchlandung. Ich weiß auch, dass das, genau, John
stimmt, John,
fällt vom Drachen
ja.
runter und rutscht dann auch so ein bisschen mit dem Gesicht zuerst durch den Schnee und steht ein bisschen benommen auf. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, warum das als Folge irgendwie eines Drachenkampfes ist. Was anderes kann es ja eigentlich nicht sein. Gibt keinen großen anderen Grund. Es gibt ja keine Geschosse, die irgendwie auf die Drachen abgefeuert wurden. Auf jeden Fall macht der Drache so eine Bruchlandung. Man sieht ja nicht, was aus dem Drachen wird, dass der jetzt irgendwie da irgendwie gefressen wird oder stirbt oder irgendwas, sondern man sieht eher nur John dann, wie er dann da liegt und dann aufsteht. Genau, und Daenerys macht halt die Biege, nachdem sie gesagt hat, dass das Feuer nichts bringt. Der Night King geht dann langsam auf die Burg zu, aber John ist eben halt zu Fuß in der Nähe und macht sich dann halt zum Kampf klar, nachdem er auch gesehen hat, dass das Feuer nichts bringt, um den Night King anzugreifen. Der bemerkt das, dreht sich dann langsam um. Und dann dachte ich, tatsächlich, es kommt zum Zweikampf.
Wäre ganz cool gewesen.
Wäre ganz cool gewesen, eben zwischen John und dem Night King, weil John ja auch eventuell Azor Ahai, da als der große prophezeite Retter, vielleicht da jetzt eine Rolle spielt. Aber der Night King auch da, eigentlich auch ganz sinnvoll. Das finde ich wieder so eigentlich ganz cool, dass er sagt, so, ich muss mir jetzt nichts beweisen. Ja, ich muss jetzt auch nicht mich auf einen Zweikampf einlassen, der vielleicht gefährlich ist, sondern der schnippt halt mit den Fingern und lässt halt damit einfach alle, diesmal nicht die Leute sterben, sondern umgekehrt, er lässt die Toten auferstehen. Und zwar alle Dothraki und Unsullied und Ritter und wer eben bei der Verteidigung der Burg gefallen ist.
Und das waren viele.
Und das waren viele, wie wir schon festgestellt haben, die stehen dann halt wieder auf. Und das ist ganz schön scheiße. Das war
Das
eigentlich
ist
vorher
vor allem.
klar. Und das hatte ich im Augenblick aber wieder ein bisschen vergessen, dass das ja auch noch passiert. Und
Das war
natürlich
klar, dass es
passiert das.
passiert, aber das kann dir auch schon vorher klar gewesen sein, dass es
Natürlich muss
passiert.
es
Aber
auch.
es
Aber ich
muss
habe es
natürlich auch
vergessen.
passieren, aber es muss natürlich auch im richtigen Moment passieren, was dazu führt, dass auch alle Helden, die in der Burg sind und überhaupt alle, die ja wussten, dass spätestens seit Hardhome, wer stirbt, steht wieder auf, wenn der das will. Dann sind aber trotzdem alle total überrascht und gucken so, oh, gibt's ja gar nicht so. Wo ich das bei Jamie und so noch ein bisschen abgekauft habe, weil der war ja damals nicht dabei, aber allgemein sind schon alle
Naja, aber mir ging es in der Szene auch.
gestaunt haben sie schon ziemlich so, oh shit.
Ich habe aber auch diesen Oh shit-Moment gehabt, weil klar, ich wusste das auch vorher, dass ja das die Gefahr ist und dass das das Schlimme ist. Aber ich habe das, man vergisst das so zwischendurch ein bisschen, weil sie kämpfen die ganze Zeit und überall sterben Leute. Und dann war diese Szene so, ach fuck, das gibt's ja auch noch. Und
Ja.
dann, weil das sieht halt das nicht gut aus, die sind ziemlich überrannt und überall sind Zombies, aber es gibt immer so Inseln im Innenhof und in Teilen der Burg, wo sich so Grüppchen gebildet haben, die es geschafft haben, in ihrem Bereich erstmal für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Die haben so ein bisschen in ihrem Bereich die Zombies zurückgedrängt. Klar ist überall Chaos, und überall sind Leute und alle Zombies und die Verteidigung ist im Prinzip zusammengebrochen, aber sie haben in gewissen Grenzen erstmal so für sich kleine Rückzugsorte gefunden. Und drumherum sind neben den toten Zombies halt auch ihre ganzen toten ehemaligen Mitstreiter. Und die stehen halt überall wieder auf. Und du siehst dann die ganzen Schnitte, eben bei John und Night King drumherum stehen halt zigtausende wieder auf. Im Innenhof stehen überall Leute auf den Zinnen, in den Innenräumen. Und da können wir gleich noch drüber sprechen, auch in der Krypta. Weil
Das
das,
war auch
na,
eine
das ist ein
Theorie.
AOE-Spell, er macht das halt einmal und dann geht es halt alles in so einem Umfang, stehen halt überall
Das
wieder
war
auf.
auch eure Theorie, dass in der Krypta die Toten auch wieder erweckt werden, was dafür sorgt, dass die in der Krypta natürlich auch nicht sicher sind. Was vor allem Sansa und Tyrion ein bisschen beunruhigt, die, finde ich, mit die spannendste Szene hatten. Die haben sich dann, als es in der Krypta auch schon drunter und drüber geht und die ersten Zombies aus den Gräbern rauskommen, wohlgemerkt kein Promi-Zombie, also es war jetzt keiner von den Stark-Ahnen, also zumindest kein Bekannter dabei, also weder Ned, wobei den hätte man wahrscheinlich, wurde der
Kein
mit
Kopf
Kopf
mehr.
beerdigt?
Weiß
Oder
ich auch
hätte der dann
nicht.
so seinen Kopf unterm Arm gehabt oder
Ein
keine
kopfloser
Ahnung?
Reiter.
Oder Lyanna oder ich weiß ja nicht, wer da alles beerdigt ist, aber halt andere Starks oder Old Nan zum Beispiel auch ganz geil gewesen. Vielleicht war die das sogar.
Oder so ein alter Direwolf oder so.
Oder so.
Das wäre ja auch ganz gut gewesen, weil es werden ja auch,
Aber
waren ja auch Riesen und andere Tiere und Pferde werden ja auch wieder beliebt. Also ein Direwolf wäre auch noch was gewesen.
stimmt.
So ein toter.
Stimmt.
Aber vielleicht ist das schon zu
Sieht man
lange
aber nicht,
her.
es war eher so ein bisschen so. Ja, so Geschichten aus der Gruft mäßig. Das bricht dann aus so einem Sarg, kommt so ein Skelett halt raus und die backt dann irgendeine am Arm und da kommen dann auch die ersten zu Tode, aber das sieht man nicht so richtig. Jedenfalls ist da unten jetzt auch gefährlich und Tyrion und Sansa haben sich hinter so einem Sarkophag verschanzt. Kriegt auch keiner mit, also im Hintergrund ist das Chaos und dann hocken die da und haben einen sehr intimen Moment, der anfangs fand ich ein bisschen schwer zu deuten war. Also es hätte auch ausgehen können, dass die beide so hoffnungslos sind, weil die gucken sich dann auch so an und dann küsst er, glaube ich, noch ihre Hand oder so. Also es hat so ein bisschen so diesen
Ein
Anschein,
Abschied.
so ein Abschied und wir wissen, dass es jetzt zu Ende geht und wir nehmen uns jetzt hier gemeinsam das Leben oder so. Hätte passieren können, natürlich passiert es
Das war
nicht.
hart gewesen.
Stattdessen zückt sie halt den Dolch und dann gehen sie doch raus und stellen sich der Gefahr, aber was für Konsequenzen das dann hat, sieht man jetzt erstmal nicht direkt. Also es ist nicht so,
Nee.
dass es dann direkt zu einem Kampf kommt oder so. Oben ist auch eine Menge los. Daenerys ist inzwischen auch gelandet. Jon ist eingekreist von den ganzen Whites.
Genau, der Night King geht dann einfach eigentlich weg von der Szene einfach.
Bitte?
Der Night King sagt dann einfach hier, meine Minions machen das mal. Er geht dann halt weiter, nachdem er die alle beschworen hat. Und Jon muss sich halt eben mit den Whites rumschlagen. Und auch Daenerys, der tatsächlich landet und mit Dracarys halt so ein bisschen das da so Feuer rumspucken lässt.
Was aber ein bisschen doof ist, weil sie nicht mehr... Aber
sie ist halt gelandet. Ja, warum das, auch immer.
Sie landet halt und es ist nicht so gut, wenn ein Drache auf dem Boden ist, weil der wird dann wie Gulliver von den ganzen Whites überrannt irgendwie, die sich an ihm festkrallen. Mich hat es ein bisschen erinnert an die Half-Life-Zombies, wo die diese Spinnen außen dran sitzen. Also wie so Parasiten hocken die auf dem Drachen und das bekommt dem auch nicht so gut.
Nee, also das wird halt immer mehr und sie reagiert auch gar nicht, dass sie irgendwie jetzt sofort zum Drachen sagt, abheben oder dass er es irgendwie von alleine macht oder so. Das
ist etwas geschockt, ja.
Aber das dauert wirklich, dauert mehrere Sekunden, wo dann halt die langsam immer mehr werden. Und krallen sich mal den Beinen fest und ein paar springen auf die Flügel und ein paar klettern am Rücken und am Schwanz hoch und so. Und dann denkt man so, jetzt hau doch mal wieder ab. Aber tatsächlich ist es dann so, dass die dann auch abgeworfen wird. Und er sich dann mit denen rumprügelt, er versucht dann zu starten, schafft es noch. Und man merkt aber, wie er dann schon kämpft, weil dann Unmengen von den Whites an ihm hängen. Und er schafft es dann nämlich schon loszufliegen, aber sie ist halt am Boden und er fliegt irgendwo jetzt dann aus dem Bild mit Unmengen Whites an sich dran. So, das sieht auch nicht gut aus für beide.
Nee.
Vor allem, weil sie jetzt am Boden ist und umringt. Das stimmt, umringt es von weiteren Whites.
Vor allem, er schüttelt die dann noch so ein bisschen ab, aber es klappt nicht so ganz und die klatschen dann links und rechts von ihr nochmal runter. Und sie ist natürlich unten immer noch in Gefahr und wird aber Gott sei Dank verteidigt von Lord Friendzone.
Der kommt dann ins Bild gerannt.
Der auch schon ganz schön fertig ausschaut und auch tut, was er kann, um sie zu verteidigen, aber es gelingt nicht so ganz. Also er kriegt einen schweren Hieb auf den Arm. Ich dachte erst, der Arm wäre ab, aber der ist am Ende dann doch noch dran. Sah aber irgendwie so aus, als hätten sie ihm Arm abgeschlagen, aber es blutet ziemlich. Aber gut geht's ihm nicht. Und der Drache ist dann nicht mehr zu sehen, oder?
Ja, den sehe ich dann auch nicht mehr.
Genau. Nee. Viserion ist noch öfter zu sehen. Der setzt sich dann noch gemütlich auf die Burgzinnen und fackelt da drin ein bisschen rum.
Obwohl er auch der sieht ziemlich fertig aus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiere, weil er spuckt natürlich Feuer durchs Maul vorne. Aber das scheint mir auch immer so aus dem Hals zu quälen, als wenn er so Wunden am Hals, dass es immer so rauszüngelt, ob gar nicht so beabsichtigt. Jetzt wäre praktisch der Hals, weißt du, beschädigt und auch am Brustkorb und so überall züngelt so komisch blaues Feuer raus. Ich weiß nicht, ob das so irgendwie so eine Aura sein soll oder ob er wirklich, er sieht so ein bisschen fertig aus.
Das ist wie bei Shootern, wenn du die Flammenwerfertypen, wenn du denen schon hinten in die Flasche reinschießt und da kommt schon so eine blaue Flamme raus und du weißt, jetzt bald zerreißt sie.
Also ich finde es wirklich, er sieht ein bisschen fertig aus. Ja. Aber trotzdem hat er noch genug Kraft, um da alles zusammenzuschießen, während dann, nachdem John es einigermaßen geschafft hat, mit Hilfe am Anfang von Daenerys und dem Feuer und ein paar anderen in den Innenhof wieder zu fliehen oder den Night King zu verfolgen, der hat einfach da irgendwo lang gelaufen, man sieht ihn dann auch nicht mehr. Aber der
kommt ganz gut durch, da laufen auch die White Walker Spalier und er läuft schnurstracks auf den Baumhain zu, wo Bran und Theon schon warten.
Genau, da sind die Night Walker,
die Whites schon angekommen und die werden da auch ganz gut abgewehrt, aber es hilft halt letztlich nichts. Jon ist relativ nutzlos die ganze Folge über, kann das sein? Also der tötet schon den einen oder anderen White und fliegt halt mit Drachen viel rum und so und kriegt am Ende ein bisschen Bammel, weil er irgendwie sich am Ende dem Viserion stellen will im Innenhof, muss sich aber die meiste Zeit vor ihm zurückziehen. Und dann passiert eigentlich...
Mehr macht er eigentlich nicht, ne? Er fliegt da ein bisschen rum, er brennt ein bisschen rum, aber er bringt jetzt nicht den Night King wirklich in Bedrängnis.
Nee. Er tötet auch keinen White Walker zum Beispiel, was sich angeboten hätte, auch dass Ser Jorah den White Walker tötet, damit man mal sieht, wenigstens einer der Lieutenants, ganz chancenlos sind die mit ihren valyrischen Waffen jetzt auch nicht, sondern sie schaffen es zumindest mal, einen der Lieutenants zu töten und dann vielleicht wen anders da wirklich rauszuhauen oder so. Also sie hauen sich schon immer so gegenseitig ein bisschen raus und retten sich im letzten Moment. Aber allgemein ist so eine Viertelstunde vor Schluss die Lage schon so, dass zwar alle Wichtigen noch am Leben sind, die einzigen, die gestorben sind, sind halt, wie gesagt, Dondarrion, Lyanna Mormont und der Night's Watch Guy. Von der Kerntruppe, also Jaime, Brienne, Podrick,
selbst Grey Worm,
die in der Krypta sowieso. Tormund ist die ganze Zeit, der guckt ein bisschen und der kämpft ein bisschen, aber hat nicht eine relevante Szene.
Voll schade, ist einer meiner Lieblingscharaktere.
Ja, aber keiner ist wirklich mal länger in einem Gefecht zu sehen, sondern die wehren sich alle ganz gut, dann wird wieder hingesappt und man denkt sich so, ach ja, die sind immer noch ganz gut dabei, die schauen halt zunehmend scheiße aus alle, aber geht schon. Trotzdem ist die Lage super hoffnungslos. Also das haben sie schon geschafft, also dass du dir am Ende denkst, klar war der Plan blöd, klar haben sie es dann auch noch schlecht gemacht, so, aber sie haben einfach keine Chance.
Ja, so. Das ist völlig hinüber. Das war wirklich, an allen Fronten läuft alles schief, was nur schief laufen kann. Das hat völlig hinüber.
Und der Grundplan, den Night King in den Weirwood-Hain zu locken,
das war ja
geht schon irgendwie auf, weil Bran da halt sitzt und Theon da noch ist und dann sind sie irgendwann umringt von den Whites und der Night King marschiert relativ genüsslich da hinein.
Eigentlich macht er es ganz gut. Eigentlich habe ich den Plan so verstanden, dass sie sozusagen verstanden haben, dass sie gegen die Armee der Untoten, gegen die Whites gar keine Chance haben, sondern versuchen, so gut wie möglich Zeit zu kaufen. Und dass der Night King praktisch so ungeduldig ist, dass er direkt, unabhängig davon, was auf dem Feld stattfindet, zu Bran hin möchte. Und wenn sie den Night King töten, dass dann magisch auch die ganze Armee hinüber ist. Das war eigentlich ihr Plan so ungefähr. Und der Night King macht das eigentlich ganz sinnvoll. Er lässt erstmal die Schlacht, weil er völlig zu Recht der Meinung ist, dass er die überlegene Streitmacht hat, lässt er halt ausspielen und besiegt da praktisch fast alles.
Ja, aber er hat erwartet halt die halbe Stunde nicht mehr.
Er wartet bis zu diesem Zeitpunkt.
Ja, aber das ist schon, man sieht zum Beispiel auch, dass Jaime und Brienne und so, die werden alle irgendwann mal so richtig überrannt. Mhm. Sind dann aber später wieder zu sehen, wie sie sich doch wieder wehren. Also sie kommen da immer wieder raus.
Ja.
Also, weiß nicht, ob ich was übersehen habe, aber es blieb zumindest am Ende nicht offen, ob nicht doch von denen auch noch jemand tot ist. Wäre zum Beispiel auch wieder eine Prognose für die nächste Folge. Ich bin mir sicher, dass beim ganzen Aufräumen und sowas passieren wird, dass sie nicht einen toten Hauptcharakter finden, sondern dass...
Dann hätte man es doch zeigen müssen.
Wie
lahm ist das denn, nur dann die Leiche zu zeigen, ohne den Tod zu zeigen von einem der wichtigen Leute?
Naja, was heißt lahm? Dieses Ganze, es kann jeden immer erwischen, das ist jetzt schon seit zwei, ich weiß gar nicht mehr, wann der letzte Charakter überraschend gestorben ist.
Wahrscheinlich dritte Staffel.
Aber es nimmt dem schon was auch. Ich meine, man will ja nicht unbedingt, dass die alle sterben, aber es hatte schon, es fehlt halt das ein bisschen. Auch das, keine Ahnung, auch das angeblich wichtige Charaktere, dass die auch mal rausgenommen werden können, weil es trotzdem weitergeht, die Geschichte. Und wir haben jetzt nur noch drei, ein Viertel Folgen, also und es hat jetzt seit Unzeiten keinen mehr erwischt, wo du sagst, shit, wie soll denn jetzt das weitergehen? Und es sind sogar noch mehr entbehrlich, als die heute gestorben sind.
Ich fand das halt immer so ein bisschen die falsche Diskussion, weil am Anfang war das immer so, oho, oho, in Game of Thrones, da kann jeder sterben, das ist das Krasse an der Serie. Dann dachte ich mir so, nee, das ist nicht das Krasse an der Serie, das Krasse an der Serie sind ganz andere Sachen, warum die cool ist, aber das ist auch ein Teil der Serie. Und es passt in dem Sinne dazu, dass eben gar nicht jetzt wahllos Leute getötet werden, sondern dass es sozusagen in dem Sinne realistisch oder glaubwürdig ist, dass es aber passieren kann, dass jeder praktisch einfach auch nur ein Mensch ist und dass er entweder durch unglückliche Umstände, was halt sein kann, oder einfach, was viel häufiger in der Serie so war, wenn du Fehler machst, wenn du halt Dummheiten begehst, wenn du Fehler machst, wenn du zum Beispiel wie nett den falschen Leuten vertraust, obwohl es eigentlich eine dumme Idee ist. Obwohl du es besser wissen müsstest. Ja? Oder solche Sachen. Oder wenn du wie Rob halt eine Allianz brichst und dann vielleicht nicht antizipierst, dass das eine große Ehrverletzung für jemanden ist, dass der vielleicht da irrational handelt. Oder solche Sachen. Ja? Dass wenn du grobe Fehler begehst, dass das Konsequenzen hat. Und das passiert aber nicht mehr. Wenn die halt so einen dummen Plan aushacken, der hinten und vorne zum Scheitern verurteilt ist und der auch dann wirklich scheitert, hat das aber keine Konsequenzen, außer für drei Red Shirts.
Vielleicht ist der Plan ja nicht gescheitert, weil sie haben ja den Night King letztlich da, wo sie ihn haben wollten. Und sie haben ja, vielleicht war der Plan total super, weil sie haben halt nur ungefähr zwei namenlose Armeen verloren und zwei Red Shirts.
Die hatten eh kein Essen für die.
Stimmt. super Plan, aber... ja, es stimmt schon. Also klar, sollte die Serie nicht darauf basieren, es kann immer jemand sterben, sonst müssen wir bei Final Destination, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja,
genau, es ist
aber es ist halt dieses, es wurden ja auch Fehler gemacht irgendwie. Und es gab auch tatsächlich, jetzt auch in den letzten Folgen oder beinahe Staffeln, gab es auch Charaktere, die vielleicht nicht mehr wirklich gebraucht werden und deswegen, und die wertvoller sind, wenn man das mal so, ne, als die jetzt in der Folge bislang gestorben sind. Und es gab es gibt halt auch Charaktere, die ganz dringend gebraucht werden, wo es umso erschütternder wäre, wenn da jetzt ein wichtiger Handlungsträger einfach nicht mehr dabei wäre und es trotzdem weitergehen würde.
Das war halt, aber das war aber das Besondere bis jetzt, hier jemand wie Ned Stark oder Rob Stark, zum Beispiel zwei Beispiele, das waren zu den Zeitpunkten, waren das ja zentrale Figuren.
Ja, oder Stannis.
Stannis
auch irgendwie, klar, wenn rückblickend.
Da nicht so sehr wie jetzt wie.
Nee, aber, Ned aber und Rob. Denkst du dir so, jetzt bauen die den die ganze Zeit auf und dann war es völlig für die Katz.
Ja, genau.
Es war einfach für den Arsch so.
Aber es war eben nicht für den Arsch, weil ja trotzdem Sachen passiert sind.
Ja, aber
und weil danach eine Situation entsteht, mit der die anderen Charaktere leben müssen. Und das ist ja das Interessante dann. Wie geht die Welt, wie gehen die anderen Leute damit um? Aber ja, das kommt jetzt alles ja irgendwie nicht so richtig, weil wichtige Charaktere erwischt es nicht und unwichtige Charaktere erwischt es auch kaum. Na, es ist die letzte Szene, ist halt, wie wir eben gesagt haben, überall sieht das schlecht aus. Und der Kernpunkt, den wir eigentlich noch haben, ist halt im Godswood, wo dann Bran mit ein paar Leuten sitzt, aber auch die werden jetzt langsam schon von einer Seite überrannt. Es kommen halt dann die Whites und dann tatsächlich eben die White Walkers und Verdammnis mit dem Night King vorne an. Der letzte, der dann noch steht vor Bran, ist Theon, der sich noch tapfer wehrt und dann praktisch seinen Redemption-Arc auch zu Ende führt. Nachdem er da den tiefen Fall hatte, hat er jetzt ein bisschen sich das wieder gut gemacht und bekommt dann sozusagen auch den finalen Siegen von Bran, der sagt ja, du bist ein guter Mann.
Guter Mann und dann weiß er, mir wurde alles verziehen und das hat sich gelohnt, meine Wiederkehr zum Guten und macht dann halt, weil es keine Hoffnung mehr gibt, trotzdem was sehr, sehr Dummes. Er greift halt einfach.
Ja, was heißt dumm?
Ja.
Der Night King steht halt dann irgendwie so 10 Meter entfernt.
Und dann läuft er einfach auf ihn zu mit der Lanze.
Und er versucht halt, was soll er machen?
Ja,
ist okay, aber
er
ging abzustechen.
Er schafft es halt nicht. Und dann gab es halt tatsächlich so eine Überraschungsgeschichte noch, weil ich dachte ja noch, wie es halt immer ist, der Night King guckt ihn dann noch so ein bisschen mitleidig von oben an, so was willst du eigentlich?
Ja, er kriegt dann halt so einen Speer in den Bauch, fällt dann halt um und liegt dann da so, man sieht auch, dass er noch ein bisschen lebt, also dass nicht mehr viel Leben in ihm, aber er ist halt nicht tot. Ja, und der Night King guckt kurz zu ihm runter und richtet seinen ganzen Fokus dann schon wieder auf Bran. Und dann wirkt es tatsächlich so ein bisschen wie, als könnte Theon jetzt in dem Augenblick, wo er nicht mehr beachtet wird, noch dem in die Achillesferse stechen oder
ja,
so.
Hätte ich ganz geil gefunden, weil Theon dann sich als richtig wertvoller Typ erwiesen hätte und der Night King damit halt nur wirklich gar nicht gerechnet hätte. Aber ganz so ist es nicht, sondern Theon
stirbt
tatsächlich. Auch das fand ich jetzt nicht wirklich ergreifend. Vielleicht bin ich auch innerlich tot, aber es war gut gespielt.
Ja, doch, das schon.
Von FEL, aber war jetzt nicht so dieses so, oh je, sondern es war im Prinzip die ganze Zeit klar. Und er hat jetzt auch, klar hat er für sich selber den Arc irgendwie beendet, richtig, aber letztlich war es irgendwie für die Katz. So, also
für die Katz war es nicht. Und ich finde, aber es ist so ein typischer Filmtod. Das ist das.
Ja,
ist, warum ist das entwertet? Ist eben genau das andere widerspricht halt den typischen Mustern und Tropes eines Films oder einer Serie. Deswegen war das halt was Besonderes. Mhm. Und das ist halt der typischste Filmtod, den du dir vorstellen kannst. Ja? Er fängt an als einer der Guten. Er hat dann seine Abkehr, ja? Diese ganze Geschichte, die er macht, seinen Fall. Und dann sein langsamer Aufstieg.
Ja, aber ganz typisch wäre nämlich gewesen, dass er am Ende erstmal, dass er gar nicht mehr auftaucht und dass er am Ende dann nochmal reinspringt als Deus Ex Machina und dann so dann Bran rettet im letzten Moment, dann tödlich verwundet wird vom Night King. Und dann als der Night King quasi und dann den Night King noch erwischt am Ende.
Ja, so ein bisschen, aber es ist auch nicht so.
Und dann, wenn der Night King schon tot ist, dann Bran nochmal zu ihm runter und ich verzeih dir und er kann dann in Frieden sterben. Das wäre der typische Film.
Ja, aber okay. ganz davon weicht es nicht ab, weil er hat halt einfach, wie gesagt, er ist von der dunklen Seite zurückgekehrt. Er hat dann am Ende den Segen bekommen von Bran, praktisch die Absolution für all seine Untaten. Also hat praktisch auch dann alles wieder gut gemacht und dann stirbt er bei einem heroischen Versuch.
Ja.
Und das ist halt so
ungefähr
Storytelling 101, so ein bisschen mit gleich ein paar Variationen, aber.
Ja. Ungefähr zu der Stelle, ich wusste dann auch schon nicht mehr ganz, wie viel Zeit schon vergangen war. Normalerweise gucke ich ja zwischendurch immer, wie lange geht die Folge noch. Oh, geil, noch 10 Minuten, da passiert ja am Ende dann noch was. Dachte ich, jetzt wird es langsam mal Zeit für Deus Ex Machina. Kommt, ich hatte irgendwie, auch wenn es total unsinnig ist, die Yara-Armee von den Iron Isles im Kopf, weil die so praktisch geparkt sind und ich bin mir sicher, dass die in den letzten drei Folgen, wenn es zum Konflikt zwischen Cersei und den Verbleibenden noch kommt, dass die dann noch reinkommt als Deus Ex Machina und die Vales auch noch mal. Also eine von beiden, aber vor allem Yara. Aber es ist unglaublich hoffnungslos und Yara ist es nicht, aber Deus Ex Machina haben wir
ja, dann machen wir. Da. Aber wie es eingeleitet wird, ist halt, dass dann zu langsamer Klaviermusik hast du dann nochmal, praktisch werden alle nochmal gezeigt, alle wichtigen Schauplätze ja, jetzt. Also
das ist
zu langsamer Musik, wie der Night King
gemacht,
also dann auf Bran zuläuft. Man sieht nochmal, wie Jamie, Brienne und Pod eigentlich von Untoten umzingelt sind, auch gerade eben von den Leuten, die der Night King wiedererweckt hat. Man sieht in der Krypta, wie da alles drunter und drüber geht. Man sieht draußen im Innenhof, wie Jon ganze Zeit vor Viserion wegrennt. Und sich in der jetzt einfach auch mal in so einer ausweglosen Situation ist, wo er sich eigentlich umdreht und sinnloserweise anfängt, gegen den Drachen zu kämpfen.
Er schreit um. Ihn auch noch an.
Ja, genau. Also das ist dann praktisch so, hier, komm doch. Aber man weiß natürlich, da der Drache, da John, was soll das noch bringen halt. Also praktisch, man sieht 4, 5 Situationen, wo unsere Helden in ausweglosen Kampfsituationen feststecken und eigentlich jetzt jeden Augenblick sterben. Und dann greift halt der Night King langsam zur Waffe. Ich dachte erst, weil er sich so gegenüber von Branch ist, das wollte er einen High Five machen. Er schießt jetzt gegenüber und so.
Und dann
hat er die Frisur. Erst hat er die Haare. So gefällt es. Ich dachte, es ist ein High Five, weil er greift halt zur Waffe.
Und Brand aber auch so. Und dann machen sie so einen Hip-Hop-Punchline.
Also Brand macht eigentlich
dann
gar nichts.
Dann kommt dieser Rückblick, wie sie nämlich doch die gleiche Person sind.
Ich bin total enttäuscht von Brand übrigens. Bevor wir jetzt noch wirklich zur finalen Szene kommen. Bran geht einmal diese blöden Raben, sieht den Night King, macht mit der Information null, macht vorher nichts, macht danach nichts.
Naja, sagt hat immerhin gesagt, ich muss da sitzen und warten und den Rest wusste er.
Ja, aber was macht er denn? Nix. Er irgendwie noch irgendwas. Auch als der Night King dann vor ihm steht, der macht halt nichts, der sitzt da halt. Also ich nichts, super. Das fand ich halt echt, der macht nichts. Das fand ich ätzend, langweilig.
Gut, dass doch jemand was macht.
Ja, dann ist es halt.
Wird angedeutet, also da gucken sie dann immer so, also. Bran schaut den Night King bedeutungsschwanger an, auch völlig, lass jetzt mal ablaufen, auch völlig irgendwie emotionslos. Der Night King ist sowieso immer ein bisschen emotionslos.
Ja.
Greift zur Waffe, also jetzt brüllt hier John noch den Drachen an.
Ja.
Und ich sag, hau ab! Aber ist richtig stinkig, der John. Der Drache aber auch so.
Ja.
Und dann hebt
das High Five, das sieht echt so aus, oder?
High Five. Dann ist so ein White Walker, der guckt noch nach rechts, was ist da? Und dann kommt aus dem Nichts von hinten auf einmal Arya an, springt den Night King an, aber der checkt das, dreht sich im letzten Moment noch um und man denkt sich, scheiße.
Er greift ja dann
so eins. Wäre eigentlich so Vader-mäßig ein bisschen.
In der Luft. Das wäre eigentlich geil, wie es auf Entfernung dann so.
Und das wäre auch wieder super gewesen, weil du denkst irgendwie, da ist jetzt Deus Ex Machina, Arya, die hat es, haben sie gut gemacht, hat man schon wieder vergessen.
Arya hatte ich echt vergessen.
Ist immer der Trick, wie man es vergisst und sie wollte ihn eigentlich...
So mit der Waffe von oben, mit der Waffe im Sprung so oben treffen. Das schafft sie nicht, weil er sie am Hals packt.
Er drückt ihr genau und dann lässt sie den Dolch fallen, ist aber ein geschicktes Mädchen und fängt den Dolch mit der anderen Hand und schafft es, ihm den Dolch reinzurammen. Und der Night King explodiert einfach in 1000 Einzelteile.
Und dann siehst du es, zerspringen alle White Walker, Feier. Die hinter ihm stehen, in alle Einzelteile.
Aber dass das tatsächlich auch noch funktioniert hat, dass also alle Toten fallen um, sogar der Drache fällt in sich zusammen.
Ja, der gerade den John rösten möchte, der sackt so in sich zusammen, wie so ein diese Lufttrampolinen, wenn er der Luft raucht, dass die Türme dann so zusammenfallen. Ja, überall sieht man halt dann die Szenen, die man gerade zu der langsamen Musik gesehen hat, überall die Leute in den auswegslosen Situationen. Werden halt gerettet, weil alle Toten in sich zusammensacken.
Da musst du echt viele Lagerfeuer bauen, um die alle zu verbrennen, die Toten. Was meinst du, was das für ein Gestank ist in Winterfell? Da würde ich jetzt ehrlich gesagt als Nordarmee Richtung Süden marschieren und King's Landing einnehmen wollen, weil da will doch keiner mehr wohnen.
Das lassen wir hier mal.
Das ist ja wie wenn du in Brandenburg wohnst. Nein. Oh, aber da noch der traurigste Tod. Alle Toten sind weg. Alle glauben es gar nicht, dass es irgendwie geschafft wurde. Aber für einen hat es nicht ganz gereicht, der war zu mitgenommen.
Jorah.
Von der ganzen Nummer, nämlich Ser Jorah. Und der hat tatsächlich stirbt in den Armen der sehr traurigen Daenerys.
Ja.
Aber natürlich hat er seine Königin am Ende noch gerettet. Und
er hat sie dann genug verteidigt.
Ja, aber wirklich, der hat wirklich seine Arbeit gemacht. Das heißt aber auch, dass die Mormons jetzt
Oh, stimmt.
Erstmal wechseln. Ne?
Oh, fuck. Das ist natürlich, das
stimmt. Er will auch noch was sagen, sagt aber doch nichts mehr. Er kriegt es nicht mehr über die Lippen, sondern nur noch so.
Das fand ich aber ganz gut. Wenigstens gab es so ein paar Szenen, wo 2, 3 Leute gestorben sind. Das, weil ich,
da siehst du, das ist ihr Drache ist, oder zumindest ein Drache ist noch fit.
Ja, ihrer. Der hat anscheinend geschafft. Oder ist das Johns Drache? Weiß man gar nicht. Ne? Man kann es jetzt
keine
nicht
Ahnung, sehen. Aber einer ist noch ganz gut.
Einer geht es noch ganz gut, ja. Der sieht nicht so, nicht so mitgenommen aus, wie eigentlich ihr Drache, der von den Zombies doch ganz schön angefallen wurde. Also einer ist zumindest ganz okay. Ja.
Ach so, ja, und dann kommt noch der Epilog ein bisschen, weil Melisandre hatte ja angekündigt, dass sie den Tag oder die Nacht nicht überleben wird. Und die geht, weil er auch schon wieder vergessen hatte, die ist ja gar nicht so, wie sie scheint, sondern die legt dann ihren Mantel ab und nimmt ihren Edelstein ab.
Das ist ja praktisch ein Zauber, der sie am Leben erhält.
Weil sie ja viel jünger ist. Ich weiß gar nicht, warum sie das macht. Sie hat halt auch ihren Job erledigt und hat vielleicht keinen Bock mehr. Aber das ist eigentlich eine ganz schöne Szene. Da legt sie den Edelstein ab und altert dann innerhalb von Sekunden und zerfällt zu Staub auf der Schneefläche vor Winterfell. Im Morgengrauen. Wohlgemerkt.
Ja. 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 Was bei der Szene, ein bisschen technisch, aber Bran sitzt unter dem Baum. Der Night King steht auf der baumabgewandten Seite von Bran. Also praktisch der Baum steht da, dann Bran, dann der Night King. Von wo kommt denn Arya angesprungen? Von wie, also wie funktioniert das denn physikalisch? Wo ist sie denn? Weil dahinter ist erstmal eigentlich nur leerer Raum. Und da stehen dann Whites und...
Die White Walker, die haben jetzt ein Spanier gemacht und der Night King ist dazwischen durchgelascht und der eine White Walker, der schaut nach rechts.
Ja, vielleicht sind da irgendwie Bäume, die Äste hängen da ein bisschen rein.
Was irgendwo sonst woher.
Ja, aber wo die hergesprungen, ja, egal.
Ich finde es vor allem auch ein bisschen riskant, weil der Night King explodiert halt und es sind halt schon viele scharfteilige Eisbrocken. Und wenn da jetzt einer, es geht vor allem so schnell, wenn da jetzt einer Bran ins Auge fliegt. Aber dann.
Ja, naja.
Insgesamt, schon, also sie haben es immerhin geschafft, dass es super hoffnungslos ausgeschaut hat. Die Rettung in letzter Sekunde ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, aber dass es den Night King und die komplette Totenarmee in der Folge erwischt,
aber ich will was Ungewöhnliches.
Hatte ich so nicht ganz erwartet. Jetzt rückblickend war es wahrscheinlich klar, weil irgendwo muss ja das Ganze, wer ist jetzt denn eigentlich rechtmäßiger Herrscher? Was ist denn jetzt mit dem Thron? Was ist jetzt mit Cersei und der Golden Company? Irgendwo muss das ja auch noch aufgelöst werden. Ich bin aber gespannt, ob sie es schaffen, in den letzten 3 Folgen noch genug, sagen wir mal, Spannung reinzukriegen.
Das ist eigentlich ist der spannendere Teil, weil das ist ja eigentlich...
Das stimmt, weil aber dann hätte man es nicht so aufbauschen müssen über die ganze Zeit.
Das ist für mich halt überhaupt nicht, das ist halt jetzt nominell eigentlich der Höhepunkt dieser ganzen Serie. Das, worauf es hinausläuft. So. Und das andere ist jetzt noch ein bisschen nachklappt. Eigentlich.
Das ist jetzt die heutige Folge. Ja. Ach so.
Eigentlich. Ja doch, eigentlich ist es doch das, worauf sie ewig hinausläuft. Die ganze Zeit geht es doch um Jenseits der Mauer und der Night King. Und über Folgen lang ist das die große Gefahr mit vorbereitet. Das ist doch das alle, womit die allererste Folge anfängt.
Ja.
Es fängt damit an, dass jenseits der Mauer da Whites, dass die eine Patrouille der Nachtwache auf Whites trifft und dass das die große Gefahr ist. Und das wird doch eigentlich nominell das Große. Und das ist halt so, und das ist aber das Uninteressanteste. Wirklich das Uninteressanteste, was hier stattfindet in der letzten Staffel. Auch wieder da. Die Herleitung der Folge war so viel interessanter. Die ersten 2 Folgen waren so viel cooler. Ich finde, für mich ist halt, wo dann irgendwie 10 Leute am Lagerfeuer sitzen, ist halt 10-mal geiler als 80 Minuten Gemetzel.
Ja, aber deswegen bin ich jetzt ehrlich gesagt froh, dass es jetzt vorbei ist. Und ich bin auch froh, dass der Night King verloren hat. Ich hätte gerne noch eine Konfrontation von mir mit Cersei und dem Night King gesehen, aber jetzt sind es immerhin noch 3 Folgen, wo es jetzt um den Rest geht. Und auch da ist mir nicht wichtig, wer am Ende auf dem Thron sitzt. Mir ist auch nicht wichtig, wie sich Jon und Dany einigen, ob es da noch zu Konflikten kommt. Mich interessiert eigentlich nur noch, was ist überhaupt mit Cersei? Wie geht das zu Ende? Wie ist es mit ihren Brüdern? Was ist mit Zusammentreffen Tyrion, Jaime, Cersei am Ende? Was ist mit Bronn?
Noch einiges.
Wird er seinen Auftrag erfüllen oder nicht? Hat Varys nochmal irgendwas zu sagen oder irgendwas zu melden? Wird der am Ende zufrieden nicken und sagen so, immerhin ist The Realm gerettet? Was nicht passieren wird, ist das, was die große Theorie war, dass John Danny opfern muss, weil er der Blabla ist, der seine Frau oder so, damit irgendwie das Böse abgewendet werden kann. Okay. Trotzdem ist diese ganze, die ganze Night King-Bedrohung, es ist im Endeffekt dann doch ein relativ stumpfer Bösewicht gewesen.
Ja, aber es ist halt auch.
Er konnte halt Zombies erwecken, okay, er hatte eine große Streitmacht und hat halt am Ende nicht aufgepasst.
Das ist aber alles, alle.
Was oder nicht was genau aufgepasst, weil er halt von einem kleinen Super-Ninja ja. mit einem letzten Move noch. Also,
ja, das ist halt, beide Seiten waren halt dumm. Und das, ist, das macht keinen Spaß, dummen Leuten zu gucken. Beide Seiten waren dumm und haben. Also die Verteidiger waren halt in allen Punkten, die du angesprochen hast, die hat ultra dumm verhalten, ultra ja, dummen Plan gehabt. Nee, das war alles scheiße. Ja. Das Einzige, was halt funktioniert hat, war halt, das Ding dahin zu locken. Also das, eigentlich haben sie sich super dumm verhalten, dadurch.
Ja, aber das war dann wieder vom Night King einfach.
Genau, und am Ende, also die machen nur Scheiße.
Dann lässt er sich in die Falle locken. Ihr musstet doch damit rechnen.
Und dann fängt er sich
mehr ist als Theon, mit Verlaub.
Ist aber eigentlich auch gar nicht mehr. Ist er nur wieder
nein, aber, Glück? Ja, das heißt Glück halt eine, die halt ja. ihre Skills einsetzt.
Ja, aber es ist halt, die Verteidiger sind dumm und am Ende ist der Night King dumm. Warum? Die Frage ist, das ist auch wieder, das kannst du mit Menschen ja ganz anders erklären. Weißt du, es gibt manchmal Situationen, wo Leute sich bewusst in eine Falle begeben oder eine gefährliche Situation oder einen Zweikampf aus Stolz heraus, weil sie was beweisen wollen, weil sie irgendwie eine alte Fehde mit jemandem haben oder jemand beeindrucken wollen. Es gibt so viele Gründe, warum Leute sich dumm verhalten. Auch in der Serie gab es das oft. Und man muss mir das glaubhaft machen, man muss mir Motivationen von Charakteren nahe bringen. Und dann kannst du auch Fehler und Dummheiten und so weiter am Charakter zugestehen und nachvollziehen. Und der Night King wurde mir aber nie nahegebracht. Im Prinzip, wie ich den jetzt einschätze, ist er einfach ein sehr rationales Wesen, denke ich mal. Der hat halt bestimmte Pläne und verfolgt die. Der hat keinen Stolz, der muss sich nicht vor seinen Lieutenants beweisen. Also er muss jetzt nicht, der muss auch nicht, es gibt für den ja auch keine Zuschauer, die vor dem Monitor sitzen und eine coole Szene sehen wollen. Für ihn gibt es keinen Grund, sich da cool hinzustellen. Weißt du, wenn jetzt irgendwie
wenn es für ihn wichtig gewesen wäre, Westeros zu erobern, dann hätte er seine persönliche Fehde mit dem dreäugigen Raben vielleicht hinten anstellen können.
Ja, aber, vielleicht müssen, der, aber, können. Aber vielleicht ist der dreäugige Rabe irgendwie, weiß er, dass der bestimmte Sachen voraussehen kann. Vielleicht ist es, ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, der Night King legt große Priorität drauf, Bran zu töten.
Ja, aber dann,
nicht auf diese
Art und Weise. Dann kann man das entweder erzählen. Ja, genau,
kann man besser machen.
Und vor allem kann man auch die Motivation des Night King zumindest ein bisschen darstellen, warum er ausgerechnet quasi in die auch für ihn gefährlichste Schlacht
ja, genau, geht
und sich am meisten in Gefahr begibt, statt irgendwie taktisch clever den Kontinent
genau, zu erobern.
Er hätte es auch echt anders machen können. Und wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Aber halt, wie gesagt, wenn.
Aber das war nicht halt damit. Ist er dumm. Er stirbt durch eigene Dummheit. Aber man kann die Dummheit nicht entschuldigen durch halt Charakterfehler von ihm, sondern wie er sich in der Serie darstellt, ist er einfach ein rationaler Bösewicht, der keine. Also man wird nichts anders gezeigt. Das meine ich halt damit. Ich habe jetzt keinen Grund anzunehmen, dass er aus anderen Motiven handelt. Und es ist auch nicht so, dass er jetzt irgendwie, wenn er jetzt hingehen müsste und er will irgendwie die Hand auf Brands Stirn legen, um ihm das Gehirn auszusaugen oder irgend sowas, weißt du? Dass er jetzt da anwesend sein muss, sondern er geht dann und will ihn ja abstechen eigentlich nur mit seiner dummen Waffe. Und begibt sich dann eigentlich ja auch nicht, weil alles ist drumherum geklärt, aber Arya kommt irgendwie aus dem Nichts gesprungen und sticht ihn halt ab. Aber das ist doch alles doof. Das ist einfach nur dumm und dümmer. Die gegeneinander kämpfen und irgendjemand verliert, weil er halt noch dümmer ist als die anderen alle zusammen. Und das ist halt scheiße.
Aber letztlich war es trotzdem, weiß nicht, hattest du am Anfang von der Folge damit gerechnet, dass es mit der totalen Niederlage der Toten Armee.
Ich weiß gar nicht, wo ich gerechnet habe. Das ist aber was cool.
Ich hätte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet und ich glaube viele nicht. Letztlich war es ein bisschen klar und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh. Also muss ich jetzt die Schreiber auch mal wieder ein bisschen in Schutz nehmen, weil letztlich haben sie es dann doch wieder geschafft, eine wahnsinnig wichtige Figur so rauszunehmen und trotzdem noch Serie übrig zu lassen und jetzt quasi die Möglichkeit zu haben, den Fokus wieder auf
interessante
Ränke, Spiele zwischen Grauzonen darzustellen. So. Und ich hoffe, dass da noch ein paar wieder auftauchen, dass wir jetzt dann nicht, weiß nicht, dass jetzt nicht alle gegen Cersei 3 Folgen lang und Jon und Dany versöhnen sich und sitzen dann am Ende auf dem Thron. Und das heißt, versöhnen sich, die hatten ja auch nie Streit. Also es gibt ja noch ein bisschen, wir haben ja noch 3 Stunden
vielleicht. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, die letzte, was ich vorher erwartet habe. Wieder diesen Begriff Chekhov's Gun. Das kommt aus dem Theater, wo es heißt, wenn man einen Gegenstand oder recht konkret solch eine Waffe irgendwie prominent zeigt und dem Publikum nahelegt, dass die sinnvollerweise auch später zum Einsatz kommt, weil sonst braucht man sie erst gar nicht zeigen. Ja. Und was eigentlich in den vorherigen Folgen, wo du es auch zigmal angesprochen hast, wo gezeigt wurde, wer hat denn alles ein valyrisches Schwert? Na, hast du auch ein valyrisches Schwert? Ja, ich habe auch ein valyrisches Schwert und der hat noch ein Dragonglass, dies und das. Und wie viel halt Geschiss gemacht wurde von Arya um ihre Sonderwaffe. Sie malt ihren Plan und sie geht 3-mal zu Gendry. Und ich habe eigentlich gedacht, ich dachte wirklich, dass Arya den Night King umbringt. Damit habe ich gerechnet. Mhm. Das war meine Vermutung. Aber ich dachte, habe ich ihre geilen Spezialwaffe, weil sie auch diesen komischen Mechanismus hatte, wo sie auch irgendwie das aus 2 Teilen besteht. Dachte ich, dass sie die Spitze abschießt.
Was war denn das für ein Dolch? Das war auch einer von diesen Valyrien.
Das war ein valyrischer Dolch.
Ja, aber war das nicht der mit dem Bran umgebracht werden sollte, von dem Täter von Littlefinger? Vielleicht war es der, das würde dann auch wieder ein bisschen Sinn ergeben, aber...
Aber warum das Geschiss um diese Waffe, die Gendry ihr bauen soll? Damit kämpft sie einmal im Innenhof, wo Davos sie dann sehr bewundernd anschaut.
Ich glaube, das war tatsächlich auch deswegen, auch mit diesem, wo sie dann die Dolche wirft und ich bin so der Badass, haben auch ein paar in den Kommentaren geschrieben, da ging es nicht darum, dem Zuschauer zu zeigen, hey, ich bin Badass, sondern Gendry zu zeigen... Ey, ich bin nicht so wehrlos, wie du denkst.
Aber dieser ganze Story-Arc im Vorfeld, sie muss ja Gendry jetzt nichts beweisen im Sinne von, weil er hat ja keine Entscheidungsgewalt, ob sie in die Krypta kommt oder auf die Mauer oder an die Front, das kann er ja nicht entscheiden. Was sie eigentlich, worauf sie die ganze Zeit hin möchte und wo sie ihn auch ein paar Mal anscheißt, ist, dass er ihre doofe Waffe bauen soll. Das ist ja so wichtig und sie muss jetzt mal bauen. Ja, aber ich habe erst mit ihr eine Waffe gemacht. Nee, ich brauche das jetzt und ich werfe mal die Messer, damit du weißt, dass ich gut bin und mit der Waffe umgehen kann. Und dann kommt diese fucking Waffe überhaupt nicht zum Einsatz. Also außer, dass sie ein paar Whites verhaut.
Ja,
aber warum denn dieses Geschiss um diese Waffe?
Auch mit den valyrischen Schwertern. Ich glaube, das war einfach nur, um deutlich zu machen, dass letztlich jeder wichtige Charakter hat ein Schwert, mit dem er sich während der Schlussschlacht gut zur Wehr setzen kann und dann halt auch nachvollziehbar am Ende noch am Leben ist. Und es sind tatsächlich sonst alle am Leben.
Ja.
Also Ser Jorah hat es erwischt, Beric Dondarrion, Lyanna Mormont und den Vollbartmann von der Mauer und haben wir irgendwie vergessen? Nee.
Aber ich
bin gesagt, vielleicht.
Insgesamt bin ich halt enttäuscht. Insgesamt bin ich einfach enttäuscht, weil das haben die halt geschafft. Das ist wie in so einer Beziehung, wenn es dann dem Ende hinzugeht, dann hat man auch so eine kurze, gute Phase, wo man denkt so, es klappt doch wieder. Und dann klappt es halt doch nicht. Ich habe mich die 6. und 7. Staffel zum größten Teil geärgert, weil es immer dümmer wurde. Und dann haben sie jetzt 2 Folgen geschafft, wo ich dachte, ach nee, es ist wieder wie früher. Und dann kam diese, die war scheiße.
Die war scheiße. Die waren zwar alle doof, aber zumindest eine Überraschung.
Das war scheiße. Das ist 4 von 10.
Gut gemacht und wir wurden sehr gut unterhalten.
Ich nicht.
Und jetzt haben wir noch 3 Folgen vor uns, wo Game of Thrones wieder...
Oh Gott.
Wo Menschen um Macht und Einfluss ringen können, die sich eigentlich wohlgesonnen sein sollten. Insofern...
Ich freue mich trotzdem auf die nächsten Folgen.
Ich mich auch. Ihr hoffentlich auch. Bitte schreibt in die Kommentare alles, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Das ist hoffentlich eine ganze Menge. Auch falls wir wieder alles falsch gemacht haben oder zerredet haben. Auch das würden wir gerne hören. Natürlich würden wir auch gerne euer Lob hören, ob ihr das alles hier gut findet bei uns. Uns gibt es bei gametube.de, nee, andersrum, patreon.com/gametube.de. Wenn ihr das super fandet, könnt ihr uns da finanziell unterstützen. Diese Folge gibt es immer noch mit gewohnt schlechter Tonqualität auf YouTube und als Podcast auch bei Spotify, iTunes und so weiter. In der nächsten Folge dann mit besserem Ton. Ja, die gucken wir uns wahrscheinlich wieder zusammen an. Hat ganz gut geklappt. Dann setzen wir uns nächstes Mal noch vernünftige Mikros auf. Und jetzt gehen wir erstmal schön ins Bett. Endlich sind die alle tot, die Toten. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao. Tschüss.